Hallo Welt und herzlich willkommen zu Pixeldiskurs, eurem Game Studies und Spielkultur Podcast. Unser Thema der Woche: die nächste Konsolengeneration. Mittlerweile hat auch Sony das Schweigen gebrochen und nicht nur eine ganze Reihe neuer Titel für die PS5 angekündigt, sondern auch die Preise und Veröffentlichungsdaten. Im November diesen Jahres wird sich also die Frage stellen: Microsofts Xbox Series X bzw. S oder Sonys PlayStation 5 bzw. PS5 Digital Edition? Eben diese Frage wollen wir heute gemeinsam diskutieren. Außerdem geht es um Among Us, um ungewöhnliche Eingabegeräte und um Japanisch für Anfänger. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Episode 205 mit
Ramin Siegmund
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag, der 20. September des Jahres 2020 und der Pixeldiskurs für euch da, wobei ich mir eigentlich auch gedacht habe, bin ja gerade dabei, Japanisch zu lernen. Und ich habe mir gedacht, ich könnte auch die Anmoderation auf Japanisch machen, aber dann habe ich gemerkt, so gut bin ich dann doch noch nicht.
Okay, aber du übst fleißig.
Ich übe, ja. Ich kann sagen, Ohayo gozaimasu. Juji, kurz auf die Uhr schauen. Juji, juko, pun, chodo, des. Ramin-san, o genki desu ka?
Das Schöne ist, ich kann jetzt einfach sagen, das hast du sehr gut gesprochen, weil ich keine Ahnung habe, ob das jetzt sowohl grammatikalisch als inhaltlich richtig war. Aber es klingt sehr japanisch, das muss ich sagen.
Es ist auch tatsächlich japanisch. Ich würde sagen, da das jetzt relativ einfache Sätze waren, kann ich mit 99%iger Sicherheit sagen, dass das auch korrekt war. Ich habe gesagt, Ohayo gozaimasu, guten Morgen, also die höfliche Form von guten Morgen. Dann habe ich, was wir normalerweise jetzt so nicht machen, ich habe die Uhrzeit mit angesagt und gesagt, es ist 10.15 Uhr, es ist genau 10.15 Uhr. Ich hätte auch noch sagen können, Nichiyobi des, an einem Sonntag. Und dann habe ich gesagt, Ramin-san, was wäre das, wär's dann du?
Genau.
O genki desu ka, was im Grunde eigentlich wortwörtlich bedeuten würde, bist du in guter Gesundheit oder in guter Verfassung, aber man auch durchaus verwendet, um zu fragen, wie geht's dir?
Wie schwierig ist das für dich, Japanisch zu lernen? Also ich bin ja, sage ich mal, was so Sprachenlernen angeht, ich wollte immer ganz gerne auch so, sage ich mal, irgendwie eine exotische Sprache lernen. Ich bin ja auch so von meiner Familie her halb Iraner und da lag es irgendwie nahe, doch vielleicht auch mal Persisch zu lernen, weil ich mir früher auch immer dachte, das ist gar nicht so schlecht, vielleicht auch mal eine Sprache zu sprechen, die nicht jeder im Umfeld spricht, so wie Englisch oder Deutsch. Aber ich war dann A, zu faul und ich glaube, ich tue mir da ein bisschen schwer, mit neuen Sprachen das zu machen. Und man sagt ja auch gerade dann, wenn man älter wird, wird es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Wie ist es bei dir?
Es ist schon eine Herausforderung. Also ich spreche ja im Grunde sehr viel Englisch. Ich lebe eigentlich ja fast auf Englisch, könnte man sagen. Also sowohl in meinem Privatleben als auch wenn ich jetzt unterrichte, dann mache ich das auf Englisch. Insofern ist für mich Deutsch zu sprechen immer schon auch wieder mal eine interessante Erfahrung, weil ich das nur mache wirklich mit, also im Freundeskreis oder eben im Podcast. Und Japanisch ist insofern eine Herausforderung, als dass es nochmal eine Sprache ist, die ich komplett von vorne lerne. Das habe ich halt eben im Grunde seit der dritten Klasse nicht mehr gemacht, weil ich halt Englisch ja in der Schule hatte. Aber es ist zugleich auch unheimlich spannend und wahnsinnig. Gerade diese ersten Monate des Japanischlernens sind so interessant, weil man ganz viele neue Dinge lernt. Jeden Tag erweitert sich das Vokabular, jeden Tag erweitern sich die expressiven Möglichkeiten. Und man denkt sich eher eine komplett neue Sprache rein, weil Japanisch durchaus ja in mancherlei Hinsicht sehr anders funktioniert als Deutsch oder Englisch. Und das ist total spannend. Also ich liebe das. Ich mache das total gerne. Und es ist im Moment eines meiner, ich glaube, zeitraubendsten Hobbys, Japanisch zu lernen und im Selbststudium dann aber auch mit Native Speakern zu sprechen. Das mache ich im Moment auch recht viel. und fange jetzt dann auch noch einen Japanischkurs an im kommenden Wintersemester.
Man sagt ja ganz oft, oder so habe ich das auch immer empfunden, dass ich damals zum Beispiel auch als Jugendlicher und auch heute noch eigentlich sehr viel auch Englisch gelernt habe, indem ich zum Beispiel Spiele auf Englisch gespielt habe mit deutschen Untertiteln oder Filme, das kennen sicherlich viele. Ist das bei dir auch so oder machst du das auch oder überlegst du auch mal zum Beispiel jetzt, sage ich mal, ein Persona 5 oder irgendein anderes Spiel auf Japanisch zu stellen? Man könnte ja auch sagen, vielleicht japanische Texte und man macht deutschen Ton, sodass man den Text lernt. Hast du das schon mal gemacht?
Ja, Persona 5 ist noch weit ab. Also meine Hoffnung ist, dass ich eines Tages, abgesehen davon vielleicht möglicherweise auch in Japan zu leben, natürlich, dass ich zumindest sowas machen kann wie Persona oder auch ein Yakuza auf Japanisch zu spielen. Aber da muss man sagen, das ist wirklich schon extrem schwer. Also da würde ich sagen, muss man schon 4-5 Jahre Japanisch lernen auf dem Buckel haben. Was allerdings man sagen kann, zum einen, man nimmt schon einiges an Sprachgefühl mit vom Anime schauen, von Videospiele spielen. Und was auch tatsächlich schon ganz gut geht, was ich im Moment mache, ich lese so Einsteiger-Kinder-Mangas. Es gibt eine fantastische Seite, Multilingual Manga oder Bilingual Manga, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und ich lese gerade so einen Manga, der heißt Yotsuba. Da geht es einfach um ein kleines Mädchen, das so Abenteuer erlebt im Alltag. Und das Schöne daran ist, dass der Manga erstmal relativ einfach geschrieben ist. Es sind überwiegend Hiragana, weil Japan oder die japanische Sprache verwendet drei unterschiedliche Schriftsysteme.
Natürlich, warum auch nicht?
das ist schon krass, das ist schon auch erstmal abschreckend, weil du hast mit Hiragana eigentlich ein geniales Schriftsystem. Was auch, ich glaube, als die weibliche Hand wird das auch bezeichnet, weil das im Grunde eine Vereinfachung der japanischen Sprache ist, als im Kontext einer Frauenbewegung das Problem aufkam, dass man eben sagt, das ist eigentlich total unfair, wenn wir hier so ein elaboriertes Kanji-System haben. Das ist ja sozusagen das, was aus China nach Japan gekommen ist, mit circa 50.000 Zeichen. Und wir wollen das vereinfachen und zugänglicher machen. Also hat man mit Hiragana sozusagen ein lautsprachliches Schriftsystem implementiert. Und das ist fantastisch, weil du damit im Grunde auch schon alles ausdrücken kannst, was es in der japanischen Sprache gibt. Aber dennoch kommt dann noch ein zweites hinzu, nämlich die Katakana. Das ist im Grunde in den Lauten, die man erzeugen kann, identisch zu Hiragana. Allerdings wird Katakana nur für Worte verwendet, die nicht originär aus der japanischen Sprache kommen. Wenn ich zum Beispiel deinen Namen sage oder wenn ich deinen Namen schreibe, ja. Wenn ich jetzt schreibe Ra-min-san, nee, Entschuldigung, das Sam fällt weg, also Ra-mi-n, dann schreibe ich das in einem anderen Schriftsystem als den Rest des Satzes.
Und das finde ich aber wiederum, also das klingt auf der einen Seite natürlich kompliziert mit drei verschiedenen Schriften, aber das finde ich ja schon wieder fast ziemlich clever, dass man sozusagen allein an der Schriftart oder der Schriftverwendung sozusagen so eine Art Fremdsprachenwörterbuch hat oder zumindest gekennzeichnet kriegt. Wir haben es jetzt hier mit einem Eigennamen oder mit einem Fremdsprachenbegriff. Und das finde ich ja schon fast wieder ziemlich clever, muss man ja sagen.
Genau. Ja, und wenn du sagen willst, wenn du zum Beispiel Deutschland sagen willst, dann würdest du sagen Deutsche. Ah, ja. Und das ist dann aber in Katakana geschrieben, weil es kein originär japanischer Begriff ist. Es ist natürlich auch so, es klingt alles erstmal so ein bisschen fremd, aber wenn man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht, wird man auch feststellen, dass wir ja auch oftmals fremdsprachliche Begriffe kursivieren oder in Anführungszeichen setzen. Und so ähnlich ist es da auch, nur dass eben die Begriffe tatsächlich ganz anders geschrieben sind. Und also es ist eine große Herausforderung, macht aber auch wahnsinnig viel Spaß. Also ich mache das total gerne.
Krass. Ja, dann werden wir jetzt bald, glaube ich, mehr von dir erfahren, denke ich. Irgendwann machen wir dann mal komplett japanisch moderierte Pixel-Diskurs-Folge.
So. Genau, ich kann ja schon mal das, was ich weiß, streue ich schon mal ein. Genau. Ja. Aber wie geht's dir? Das war die eigentliche Frage. O Genki Deska, Ramin-san.
Ach ja, ja. Also ich finde, das Wetter ist ja momentan ganz wunderbar. Wir sind im Spätsommer. Es ist sozusagen morgens kühl, aber abends und mittags mega heiß, wenn die Sonne scheint. Und in Anbetracht der Tatsache, dass ich immer noch den Großteil im Homeoffice verbringe und hier sozusagen vor einer großen Fensterwand stehe, ist das auch ganz schön. Also ich muss ja eingestehen und jetzt sind wir wieder bei der Thema Corona, man kommt ja nicht dran vorbei, aber ich bin ja natürlich auch in einer Position, das muss man auch sagen, wo ich relativ prädestiniert bin, da ich durch den Unijob da relativ beruflich schon beeinflusst wurde, aber sozusagen keine Existenzängste momentan habe. Und da muss ich tatsächlich sagen, da hat sich vieles momentan zum Positiven erweitert. Also A, dass man sozusagen, das kann man auch negativ sehen, dass man sozusagen den Heimarbeitsplatz mehr auch für die eigene Arbeit nutzt. Aber ich muss sagen, ich arbeite zu Hause an meinem Computer mit meinen zwei Bildschirmen und dem leistungsfähigen PC einfach besser. Und gleichzeitig hat es eben auch dann, ja, auch andere Vorteile, wo man schon so sagt, ach, da könnte man sich fast dran gewöhnen. Also ich gehe jetzt immer schon zweimal in der Woche wieder an die Arbeit, um mich mal wieder ein bisschen zu akklimatisieren. Und das ist schon ein Unterschied. Ja.
Total. Also zunächst mal, ich denke das, ne? Das Wetter ist gut. Ist nett sozusagen. Also.
Ja, ja.
Ja, ich kann das gut verstehen. Also ich verbringe auch gerne Zeit im Homeoffice und bin eigentlich sehr froh, dass ich momentan nicht in der Filfac arbeiten muss. Denn letztendlich sind das für mich hauptsächlich unnötige Wege. Zumal im Moment, da ist ja auch sonst niemand,
nö,
also sehr selten überhaupt nur. Insofern habe ich überhaupt kein Problem damit, zu Hause zu arbeiten, gerne auch mal im Garten. Da mache ich im Moment meine Korrekturarbeiten.
Oh, sehr, sehr extravagant, ja.
Wir müssen mal zu ein paar Spielen kommen.
Ja, unbedingt.
Vielleicht können wir direkt zu Beginn mal auch ein Spiel raushauen, denn liebe Leute da draußen, wie ihr wisst, verlesen wir nach wie vor in jeder Folge einen Pixel-Diskurs Key. Es handelt sich dabei um eine Aktion, die wir im Kontext der Corona-Pandemie gestartet haben, um denjenigen Leuten einen Dienst zu erweisen, die aus verschiedenen Gründen vielleicht momentan gerne sich mit einem neuen Spiel beschäftigen mögen, das allerdings aus etwaigen Gründen nicht können, seien es Gründe finanzieller Natur oder was auch immer. Und deshalb haben wir von unserer lieben, uns sehr ans Herz gewachsenen Community eine ganze Reihe von Keys bekommen. Diesmal, da ich in der vergangenen Woche einen größeren Fall von bürokratischer Frustration erfahren habe, habe ich gedacht, ich bringe Papers, Please mit von Lucas Pope, 2013 erschienen. Papers, Please, für alle, die es nicht kennen, wird auf Steam wie folgt beschrieben. The communist state of Arstotzka has just ended a 6-year war with neighboring Kolecha and reclaimed its rightful half of the border town, Greston. Your job as immigration inspector is to control the flow of people entering the Arstotzkan side of Greston from Kolecha. Among the throngs of immigrants and visitors looking for work are hidden smugglers, spies, and terrorists. Using only the documents provided by travelers and the Ministry of Admission's primitive inspect, search, and fingerprint systems, you must decide who can enter Arstotzka and who will be turned away or arrested. Zitat Ende.
Fantastisches Spiel. Auch eines der Spiele, ich will gar nicht zu viel sagen, aber nicht nur ein Spiel, was, glaube ich, interessant ist und auch einfach eine gute, schöne Erfahrung ist, sondern auch eines der Spiele, die, finde ich, auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit neu entfacht haben auf Spiele, die sozusagen den Spielenden dazu führen, irgendwann sich selbst kennenzulernen oder vielleicht auf sich selbst sozusagen zu reflektieren mit schwierigen Fragen. Und das war lange Zeit sozusagen sehr nischig in Spielen. Und Papers, Please, fand ich, war immer so eines der Spiele, die das wieder so mehr in die Aufmerksamkeit gerückt haben. Und danach kamen ja dann auch ganz viele andere. Also in vielerlei Hinsicht ein sehr außergewöhnliches Spiel.
Sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Und wenn ihr, liebe Leute da draußen, das tun möchtet, dann schreibt mit, denn hier kommt der Steam Key. F5IC5CLANC5NH67. Das ist der Steam Key für Papers, Please. Viel Spaß damit. Ramin, was hast du denn gespielt in der vergangenen Woche?
Ja, ich hab heute zwei Dinge mitgebracht. Und das eine, da würde ich dich vielleicht mal fragen. Wir reden ja hier auch immer von Games-Kultur. Und was meinst du denn, was ist denn momentan eigentlich das Spiel in der Twitch-Community, was sozusagen eigentlich fast jeder spielt und was momentan auch viel, viel Spaß verursacht, was viel rezipiert wird? Hast du da eine Idee?
Fall Guys.
Fast, das ist sogar fast schon wieder out. Es gibt aber ein neues Spiel.
Das ist fast schon wieder out. Ich hab das gerade angefangen.
Ja, ja, wir sind alt und langsam. Nein, das wird auch immer noch viel gespielt. Aber tatsächlich ist seit der Gamescom, also meines Erachtens nach seit der Gamescom und seit auch dort zum Beispiel im deutschen Bereich der Gamevasion wurde ein Spiel sozusagen gespielt. Das ist ein sehr kleines Spiel. Das kostet 4 Euro und es nennt sich Among Us. Kennst du das?
Among Us. Oh Gott, Among Us. Nein, kenne ich nicht. Ich hab das Logo, glaube ich, vor Augen, weil ich das irgendwie wahrscheinlich schon mal in irgendwelchen YouTube-Thumbnails gesehen habe, aber ich kenne das Spiel nicht.
Nein. Das ist nicht schlimm. Also wie gesagt, das geht gerade durch Twitch echt steil und ich kann es sehr gut verstehen. Das ist ein ganz kleines Spiel. Wie gesagt, 4 Euro. Ich glaube, der Entwickler hätte auch nicht gedacht, dass das so momentan an Popularität gewinnt. Und am einfachsten kann man das Spiel beschreiben als eine Mischung aus dem Social Deduction analogen Spiel Werwolf, das kennen vielleicht einige, und dem digitalen Ableger von Trouble in Terrorist Town. Das ist damals ein Mod von Counter-Strike gewesen, wo es sozusagen darum ging, ähnlich wie bei Werwolf, man hat eine Gruppe von Spielenden, ein paar sind Verräter und die müssen sozusagen langsam die guten Leute um die Ecke bringen, ohne sich dabei zu offensichtlich zu machen. Und genau das ist das System bei Among Us. Das Prinzip ist immer gleich. Es ist eine ganz einfache, sehr süße Comic-Grafik und man spielt mit 5 bis 10 Spielenden, die auf einer Raumstation sind und dort verschiedene Aufgaben erfüllen müssen. Sind alle diese Aufgaben erfüllt, haben die Guten gewonnen. So, das sind immer ganz einfache Aufgaben. Man läuft durch diese Station, es gibt sozusagen auch eine Minimap und dann muss man einfache Geschicklichkeitsspiele lösen. Das sind ganz, ganz unterschiedliche. Und jetzt haben wir eben dort 1 bis 3 Bösewichte, die sich kennen, aber die Guten können die natürlich nicht sehen und die haben die Möglichkeit, immer in einem festgelegten Radius, meistens 30 Sekunden, eine Person einfach zu töten. Dürfen sich dabei aber A nicht beobachten lassen und sobald eben eine der Guten oder auch der Bösen diese Leiche dann findet und reportet, dann gibt es sozusagen die Möglichkeit zu diskutieren. Denn, das ist ganz entscheidend, während des ganzen Spieles darf man nicht miteinander reden. In der Regel ist das Konzept so, dass man sich in zum Beispiel in einem Discord-Channel trifft, alle Personen, aber während des Spielprozesses wird man, also mutet man sich, es wird nicht gesprochen. Gesprochen wird nur in den Diskussionsrunden, wenn dann eben zum Beispiel derjenige, der die Leiche entdeckt hat, und dann geht's eben los. Wer ist eigentlich mit in den Raum gegangen? Wer hat wen zuletzt gesehen? Wer kann für den anderen bürgen? Und dann geht sozusagen diese ganze Geschichte wie bei Werwolf los. Und das läuft momentan ganz steil und das habe ich mit unseren lieben Kollegen des Whoop TVs, die wir ja auch hier ab und zu mal hatten, habe ich das in den letzten 2 Wochen an dem Mittwochabend gespielt und es war ganz fantastisch. Also es war wirklich wunderbar, wie schön man dort mit den Leuten interagieren kann, sich Vertrauen über mehrere Spiele aufbauen kann, dann sozusagen den Dolch ins Messer rammen, wenn man mal der Bösewicht ist, Leute gegeneinander auszuspielen, Wissen zu haben, was die anderen nicht haben, es ist wirklich herrlich.
Wie kann ich mir das denn optisch vorstellen?
Es ist ganz einfache Comic-Grafik, man ist relativ nah, es sind so, ja, ziemlich generische Figürchen, die auch keine Arme haben, die einfach nur so ein runder Stift mit 2 Beinen in so einem Raumanzug. Man darf sich so verschiedene Hüte aufsetzen. Und man ist relativ nah rangezoomt auf dieser Map und man läuft dann in dieser Comic-Grafik herum und kriegt per Pfeilen markiert, wo man sozusagen seine Aufgaben zu erledigen hat. Und meistens in den Aufgaben kommt dann ein großer Screen, der fast das gesamte Bild abdeckt. Man macht dadurch einfache Mausklicks, arbeitet man das. Aber man sieht sozusagen von oben auf und man sieht die anderen rumlaufen und sich irgendwie durch Bewegung kenntlich machen. Genau, so kann man sich das vorstellen. Also von oben drauf Perspektive.
Im Grunde ist ja eigentlich auch die gegenwärtige Netzkultur und die Streaming-Landschaft eigentlich prädestiniert für solche Social Deduction Games, sodass ich fast überrascht bin, dass es das nicht schon früher gab. Gab es wahrscheinlich, aber eben nicht so erfolgreich, nehme ich mal an.
Ja, genau. Also ich weiß, dass es auch in Steam und so durchaus solche, die Hexer von Salem, glauben oder das Town of Salem gab es. Das war damals schon so ein Werwolf-Ableger, war aber nicht so beliebt oder nicht so berühmt. Ich weiß nicht, manchmal ist es ja so, die waren anscheinend wieder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit dem Spiel. Und gleichzeitig, wie du sagst, es ist prädestiniert dafür, weil solche Spiele spielen sich ja manchmal auch sehr, sehr gut, gerade mit Leuten, die man vielleicht nicht so gut kennt. So, es kann sehr lustig sein. Man lernt sich gleichzeitig auch gut kennen. Und ich begebe mich ja momentan auch durch diesen Kontakt mit der WUB-TV-Community. Da bin ich jetzt öfter in den Streams. Da begebe ich mich ja auch auf neues Terrain. Ich bin ja eigentlich jemand, der nicht so extrovertiert ist. Und dann sind solche Spiele wunderbar, um sozusagen auch das Eis zu brechen. Und was ich aber auch interessant finde, ist, wenn man sich dieses Spiel anguckt, wie gesagt, es kostet 4 €. Es ist die einfachste Grafik. Es ist sozusagen so angelegt, dass man es auch auf dem Handy spielen kann, also in der Mobile-Version. Also dementsprechend ist die Grafik sehr rudimentär. Und gleichzeitig könnte man sagen, hat es momentan mehr Aufmerksamkeit als einen Call of Duty Black Ops Cold War. Und das ist ja auch interessant. Wir haben ja schon darüber geredet. Also, dass Grafik und Bombast natürlich einerseits auch viel in Games-Kultur sozusagen auch eine Bedeutung haben, aber dass wir mittlerweile, glaube ich, in einem Punkt angelangt sind, wo Innovationen vielleicht doch mehr durch Gameplay-Elemente, durch neue, also was heißt neue, aber durch sozusagen neu integrierte, neu bewusste Gameplay-Mechaniken, wie zum Beispiel so eine Werwolf-Systematik und Thematik dann herangeführt werden und dann auf einmal so erfolgreich werden. Also das finde ich einen ganz interessanten Twist, dass solche Spiele, und ich finde das wunderbar, dass solche Spiele so, so erfolgreich werden können.
Genau, du hattest ja auch schon mal darüber gesprochen, beziehungsweise wir hatten schon mal darüber gesprochen in einer vorherigen Folge über die Frage, wie man eigentlich heutzutage innerhalb dieser Vielfalt der Spielkultur und innerhalb des doch mitunter auch überfluteten Marktes sichtbar sein kann. Und einer der wichtigsten Faktoren dabei war, auch das hatten wir bereits diskutiert, Streamability. Also ein Spiel zu machen, das streambar ist. Und ich glaube, das sieht man sowohl an Among Us, sieht man auch an Fall Guys sehr gut, weil das einfach ein Spiel ist, das kann man problemlos streamen. Und wenn das ein paar große Let's Player machen, ein paar große Influencer machen, dann ist auf einmal ein Riesenhype um ein im Grunde eigentlich simples Spielprinzip da mit einer grafischen Präsentation, die jetzt beileibe niemanden vom Hocker haut.
Ja. Genau, aber die soziale Interaktion vielleicht auch als ein durch die Twitch-Community natürlich auch vorangetriebenes weiterer wichtiger Faktor ist schon interessant, weil ich glaube, es macht auch was, ja, also es macht ganz auf jeden Fall macht es was mit einem, wenn man mit Leuten natürlich in einem Twitch-Chat spricht, und das ist auch nochmal was anderes, als wenn man im Discord-Channel mit jemandem ist, als wenn man wie bisher ja doch eher üblich sozusagen über einen Chat miteinander redet. Das heißt, also man sieht natürlich, wählen die Streamer sich natürlich auch die entsprechenden Personen aus, aber gerade bei Among Us habe ich viel mir angeschaut, auch von anderen Streamern und so weiter, und da findet toxisches Verhalten auch mit Randoms faktisch eigentlich nicht statt. So, und das macht, glaube ich, auch was damit, weil man eben die Leute wirklich auch live hört und sozusagen auch das Gefühl hat, ich interagiere hier mit einer Person. Beim Chat ist es ja doch oftmals so, dass die Personen kenne ich auch von mir selbst sozusagen, dass man eher gewillt ist, vielleicht auch mal was Unhöfliches zu schreiben, weil man vielleicht nicht diese Nähe zu den Personen auch hat.
Ich bin gerade in der klassischen Einzelspielererfahrung unterwegs, nämlich immer noch in God of War, Sony Santa Monica. Ist jetzt ein neues God of War tatsächlich auch angekündigt, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ragnarok, da werden wir noch im Laufe dieser Folge auch nochmal drüber sprechen. Und ich bin jetzt aber noch in dem 2018er, ist es glaube ich, ne? 2018er God of War. Und schreite langsam, sehr langsam voran. Denn man muss ja wirklich sagen, also ich habe diesen hohen Schwierigkeitsgrad, den höchsten Schwierigkeitsgrad gewählt. Darüber hatte ich ja schon mal gesprochen. Und das ist im Laufe des Spieles auch etwas erträglicher geworden, weil man einfach mehr Skills freischaltet und seine Rüstung upgradet. Aber es wird nie trivial. Also ich komme immer wieder, gerade jetzt in den letzten 3 Tagen, habe ich, glaube ich, an jedem Tag einen Kampf gemacht, weil ich den dann irgendwie immer 20 bis 30 Mal versuchen musste, und boah, ist das schwer. Ich bin gerade tatsächlich, ich habe die Chaos-Klingen mittlerweile bekommen und mache das aber auch tatsächlich dann immer so, da der Schwierigkeitsgrad so hoch ist, bevor ich dann zur nächsten Story-Mission gehe, erkunde ich immer noch mal erst alles Mögliche, um irgendwie wieder Materialien zusammenzukriegen, um vielleicht nochmal meine Rüstung zu upgraden oder abzugraden, weil es einfach auch erforderlich ist. Ansonsten stecke ich die ganze Zeit nur fest.
Ja, also ich habe es ja damals auch auf einen sehr harten, nicht den härtesten gespielt und fand das dann sehr, ja, auch herausfordernd. Macht's dir denn noch Spaß trotzdem? Weil ich muss sagen, ist das nicht dann, also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber gerade dieses, gerade Spiele, die so story-intensiv sind, wo ich ja eigentlich auch in der Story involviert bin und sage, ich will doch wissen, wie es mit den beiden weitergeht. Und wenn ich dann mir vorstelle, dass ein Spiel, ein Match, was noch nicht mal vielleicht ein Bosskampf ist, mich dann den ganzen Tag über fesselt und eigentlich sagt, nö, wie gehst du damit um?
Tja, man braucht sehr viel Geduld in der Tat. Also es macht mir großen Spaß, weil dann die Fortschritte, die ich mache, umso kostbarer sind. Das ist auf jeden Fall so. Aber ja, man muss die Geduld mitbringen, man muss den Willen mitbringen, das Spiel auch auf diese Art und Weise zu spielen. Denn es ist nicht möglich, einfach mal so durch die Story zu stolpern. Und zugleich sind die Erfahrungen, die man aber auch macht, so intensiv. Das ist das, was es für mich eben auch so spaßig macht. Ja, dass ich dann auch wirklich in einen Bosskampf erstmal reingehe und fast schon in From-Software-scher Manier sage, ich bemühe mich erstmal gar nicht darum zu gewinnen, weil das geht sowieso nicht. Ich werde sowieso niedergeschlachtet. Das heißt, stattdessen versuche ich erstmal so ein bisschen rauszufinden, wie verhält sich der Boss? Was sind so die Angriffsmuster? Ich lerne das auswendig. Ich habe zum Beispiel jetzt ein paar Valkyrenkämpfe habe ich jetzt gemacht. Und die sind ja im Grunde eigentlich, das ist super gemacht. Also das sind Kämpfe, die sind total schwer, aber total fair. Weil jeder Move, den die Valkyrie macht, ist in irgendeiner Form durch dich sinnvoll zu beantworten. Und es gibt immer Anzeichen für jeden Move, den sie macht. Manchmal sind die Bewegungen werfen einen so ein bisschen aus dem Rhythmus und das aber auch absichtlich, um es schwerer zu machen. Aber man kann das schaffen. Man muss sich nur durchbeißen. Und das ist für mich schon auch doch eine tolle Erfahrung.
Ja. Also das mag ich ja sowieso an diesem God of War-Titel, was ich an anderen Spielen sehr mag, ist, dass man, du hast gerade von dem Rhythmus gesprochen. Also das sind, und ich finde auch, viele der Kämpfe in God of War sind, wenn man es runterbricht oder wenn man sie sehr, sehr gut spielen möchte oder gut spielt, sind das choreografierte Tänze. So habe ich es damals meiner Freundin erklärt, als sie so ein bisschen gestrauchelt ist aufgrund des Schwierigkeitsgrads. Und dann haben wir mal versucht, so ein bisschen in dem Takt des Spieles zu spielen. Schlagen, schlagen, ausweichen, blocken, schlagen, schlagen und so weiter. Und wenn man das mal drinne hat, dann fühlt man sich A sehr gut, weil man sozusagen auch in den Flow reinkommt. Wenn man sozusagen im Takt des Spieles sich natürlich bewegt, dann sind die Flow-Erfahrungen auch sehr, sehr viel einfacher zu bringen. Und gleichzeitig, sind dann natürlich solche Feinde wie die Valkyren oder auch manche Gegnertypen natürlich gerade darauf aus, dich aus diesem Rhythmus rauszubringen. Aber solche Spiele liebe ich auch tatsächlich. Trotzdem, also ich wäre sehr genervt, wenn mich da ständig jemand aus diesem Rhythmus rausbringt.
Ja, das ist schon krass. Insbesondere, wenn man dann mehrere Gegner besiegen muss, die allesamt sehr schwer an und für sich sind. Man muss sie aber in Folge aufeinander besiegen. Da hatte ich gerade gestern Abend so eine Situation, wo ich, glaube ich, 2 Stunden lang oder 3 Stunden lang an einem Kampf dran saß, um dann ich habe es letztendlich aber auch geschafft. Aber ich muss auch sagen, mein Gott, ist das Spiel gut. Also ist ja mein erstes God of War. Und ich wusste natürlich, dass sie mit diesem Reboot hier was ganz Besonderes machen. Ich wusste auch, dass also Sony Santa Monica von enorm hohe Qualität abliefert. Und mein Gott, das ist eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe, Ramin. Also wirklich beeindruckend. Das Pacing ist super. Es ist verdammt schön. Es ist immer, es ist so schön gemacht, dass du in jedem Punkt, an dem du dich auf der Welt befindest, hast du immer Orientierungspunkte, wenn du dich umschaust. Die riesige World Serpent, ja, diese riesige Schlange, die immer über diesem See hovert und oft manchmal so ein bisschen beiläufig auf dich herunterschaut. Und wow, das ist also wirklich, auch die Erzählung ist ja echt fantastisch. Ich hatte nicht gedacht, dass ich dann doch mit einer Figur wie Kratos, die jetzt meinem persönlichen Wesen doch eher weniger entspricht, so mitfühlen kann.
Ja, vor allem, also du sagst gerade, das ist dein erster God of War. Wenn du die Teile vorher auch gespielt hast, dann fällt das noch viel schwerer, weil da ist der wirklich auch teilweise ein Arschloch und ein Bully und ein Drecksack. Natürlich auch alles, er hat auch seine Gründe dafür, aber da ist dieser Übergang noch viel schwieriger. Und erzählweise, was mir sehr gut an dem Spiel gefällt, ist, dass die sehr viele der Zwischensequenzen ohne Schnitte bearbeiten. Ich weiß nicht, ob du schon bei der einen Szene bist, ich will es jetzt auch nicht spoilern, wo Kratos mit seinem Sohn eine Szene hat, wo er in einem Boot gezogen wird.
Nee.
Okay, da will ich gar nicht mehr zu sagen, aber das ist eine Szene, die hätte man kürzer fassen können, die hätte man auch durch Schnitte wahrscheinlich etwas dynamischer gestalten können und sie haben da bewusst drauf verzichtet und das machen sie sehr oft, also dass sie wirklich ohne Schnitte sozusagen die Szene nutzen und quasi mit einer Kamera das Ganze durchspielen und das finde ich ganz fantastisch. Das hat, finde ich, einen ganz, ganz schönen, Stil, der da angewandt wird und der, finde ich, der Erzählweise auch dient, weil man sich dann doch mehr da fühlt, sozusagen, als wäre man da dabei und würde in dieser Gruppe auch dazugehören, obwohl man natürlich nie manifest ist.
Super beeindruckend, ja. Du bist immer ganz nah an Kratos dran. In den Zwischensequenzen gleitet die Kamera manchmal dann so ein bisschen weg von seiner Schulter und fokussiert nochmal das Gesicht einer anderen Figur, kommt dann aber wieder zurück und das Ganze wirklich ohne Schnitte. Ich weiß nicht, ob das komplette Spiel es ohne Schnitte schafft, aber überwiegend schon. Und das ist eine Technik, die ich sehr bewundere, ist auch ein Grund, weshalb ich der Auffassung bin, dass Birdman der beste Superheldenfilm ist, der jemals gemacht wurde. Einfach weil das auch, da gibt's, glaube ich, zwar zwei Schnitte, die aber sehr versteckt sind, aber auch so ein One-Cut-Film ist, der eigentlich zu 90% aus Plansequenzen besteht. Ich finde das super. Mich beeindrucken Plansequenzen total.
Fantastisch.
Du hattest aber gesagt, du hast noch was mitgebracht.
Ne? Ich habe noch was, genau. Wir sind jetzt zeitlich schon ein bisschen rangeschnitten, aber ich muss es dann doch noch mal erwähnen. Ich habe auch Iron Harvest gespielt in den letzten zwei Wochen. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel im sogenannten 1920-Plus-Szenario. Und es ist allein schon deswegen erwähnenswert, weil ja die Echtzeitstrategiespiele, die ja früher eine ganz starke Position hatten, jetzt ja Nischendasein fristen, muss man ja sagen. Und da ist es immer interessant, wenn ein neues RTS kommt. Und Iron Harvest hat einen sehr guten Start hingelegt, ist sozusagen ein sogenanntes Dieselpunk-RTS. Also es bemüht sich sozusagen dem Artstil und der Atmosphäre und der Dimension des sogenannten Dieselpunks. Sagt dir das was?
Ja. Also das ist ja so im Grunde, Iron Harvest sagt mir auch was, eine Einbettung von futuristischen Robotergeschichten in eigentlich ein historisches Szenario. Ich glaube irgendwie doch so Anfang des 20. Jahrhunderts oder sowas angesiedelt.
Genau, ne? Genau. Also ist der Erste Weltkrieg ist sozusagen vorbei und wir befinden uns quasi in diesen Zwischenkriegsjahren zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg, der ja auch historisch gesehen sozusagen viel Veränderung mit sich brachte, nicht nur auf technologischer Art, sondern, das vergisst man, glaube ich, immer ganz gerne mal, und auch ich vergesse das, ich habe das dann auch in Videos mir nochmal angeeignet, wo ja auch viel politische Veränderungen es gegeben hat, sowohl in der osteuropäischen als auch in der westeuropäischen Seite. Und das alles wird so ein bisschen vermengt in diesem 1920-Plus-Style. Das ist ein Style und auch dieser Grafikstil von Iron Harvest und das Universum, das ist von Jakob Rosalski, habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, weil das ist, glaube ich, also das, da ist noch ein Strich über dem O und ein Strich über dem Z, das heißt bestimmt, dass man es anders ausspricht. Und der hat ganz interessante oder ganz wunderbare Kunstwerke gemacht, die vor allen Dingen thematisieren, wie Tradition und schneller und krasser Fortschritt sozusagen aufeinandertreffen. Das heißt, so eine ganz, ganz typische Szene, die in seinen Bildern vorkommt, sind bäuerliche Szenen, also riesige Felder, in denen Personen in alten osteuropäischen Trachten sozusagen ihrem Tagewerk beigehen und gleichzeitig hinten riesige dieselbetriebene, klobige, aber doch furchtsam aussehende Mechs bedrohlich im Hintergrund stehen. Und interessant ist dabei, es geht wirklich vor allen Dingen ihm um dieses Aufeinandertreffen. Denn die Bilder, die er malt, die zeigen ganz, ganz selten wirkliche Kampfszenen. Das würde man ja erwarten bei so Mechs so, dass man halt große Schlachtszenen à la Dawn of War oder Warhammer oder so zeigt. Aber darum geht's gar nicht. Die Maschinen, die sind immer nur bedrohlich, stehen die im Hintergrund. Die Rahmen sozusagen dieses traditionell bäuerliche haben, aber eigentlich wird nicht wirklich gekämpft. Das ist natürlich in dem RTS ein bisschen anders. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel, da wird ordentlich gekämpft. Aber das sozusagen ist sozusagen der Startpunkt, der diese Artstil und auch dieses Universum auch umschließt.
Das ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Setting. Ich frage mich nur gerade, ob wir uns vielleicht mit Iron Harvest dann in der nächsten Woche noch mal ein bisschen mehr beschäftigen sollten, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Wäre dir das recht? Denn wahrscheinlich hast du noch hinreichend zu tun in Iron Harvest.
Ja, das können wir gern machen. Ich habe auf jeden Fall da auf jeden Fall noch ein paar Sachen zu sprechen. Können wir gern machen, ja. Hast du vielleicht eine gute Idee.
Genau, dann würde ich das einfach auf nächste Woche verschieben, ja. Und würde ganz kurz noch etwas machen, was wir in den letzten Wochen etwas vernachlässigt haben, nämlich den großen Animal Crossing-Tipp der Woche.
Oh ja, stimmt.
Und zwar ein kleiner Tipp am Rande. Es gibt in Animal Crossing ja 6 Typen von Fruchtbäumen. Es gibt Kirsche, Pfirsich, Apfel, Birne, Kokosnuss und Bambusbäume. Und man bekommt ja Nook-Meilen, wenn man entsprechende Baumtypen pflanzt, beziehungsweise wenn man alle dieser Typen einmal auf der Insel hat. Hier ist Vorsicht geboten und daraus leitet sich mein Tipp ab. Bambusdiebstahl lohnt sich nicht. Wenn man nämlich auf einer anderen Insel ist und man kann dann ja eine Frucht selber sich einverleiben und dann einen Bambusbaum zum Beispiel einfach ausgraben und ihn dann wieder auf seiner eigenen Insel pflanzt, dann zählt das nicht als ein auf der Insel gepflanzter Bambusbaum. Man muss stattdessen eine Bambussprosse pflanzen. Denn ich weiß nicht genau, in welchen Abständen das passiert, aber die Bambusbäume lassen dann so Bambussprossen fallen, die stehen dann daneben oder sind dann da so halb in der Erde, dann kann man die rauspflücken und dann auf der Insel pflanzen, dann zählt der Baum auch als gepflanzt. Das ist der kleine Animal Crossing-Tipp der Woche.
Die Frage, die sich aber hier natürlich stellt, Stefan, sprichst du da aus eigener Erfahrung?
Ja, ich habe von einer dieser Inseln, die man nur ein einziges Mal besuchen kann, habe ich einen Bambusbaum geklaut oder sogar mehrere und habe gedacht, haha, toll, jetzt habe ich Bambus.
Okay, ich dachte schon, dass du es bei einer fremden Spielerinsel gemacht hast.
Nein. Ich klaue nie was von einer Insel, sondern nur dann, wenn es tatsächlich auch angeboten wird. Und übrigens an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Ich weiß, einige Leute haben mir schon geschrieben und haben schon gesagt, sie würden sich gerne mal mit mir in Animal Crossing connecten und dann vielleicht Inselbesuche wechselseitigerweise zu arrangieren. Das finde ich total toll, freut mich total. Ich bin gegenwärtig natürlich noch in God of War und deshalb nicht so viel in Animal Crossing anzutreffen. Aber wenn ihr, liebe Leute da draußen, Lust habt, etwas gemeinsam Zeit auf unseren jeweiligen Inseln zu verbringen, dann könnt ihr mich gerne auf Twitter kontaktieren und dann können wir unsere Inselcodes austauschen. Denn hey, was hat man denn sonst in einer Pandemie? Mit diesen Worten würde ich sagen, begeben wir uns hinüber in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Ichi!
Ich glaube, das heißt so viel wie Let's Go.
Ichi heißt 1.
Okay, alles klar. Ja, ich habe heute nur was Kleines mitgebracht, aber dennoch fand ich es sehr spannend. Und zwar ist in den letzten Wochen sind 2 Dinge passiert, wo ich sagen würde, das passt so in die Kategorie Errungenschaften in der Gaming-Kultur. Und zwar mit ungewöhnlichen Steuerungsmethoden. Nämlich mein erster Beitrag ist von André Linken und der nennt sich Microsoft Flight Simulator, Twitch Community absolviert gemeinsam einen erfolgreichen Flug. Der Microsoft Flight Simulator ist ja jetzt neu raus, sieht fantastisch aus, ist in sozusagen, kann auch ganz schön schwer sein, so ein Flugzeug dann auch zu fliegen in realistischen Methoden. Und es gibt in der Twitch ein Phänomen, das nennt sich Twitch Plays, in der Spiele gespielt werden, in dem der Twitch-Chat dann eben durch gewisse Texteingaben sozusagen die Steuerung vorgeben. Und da gab es schon in der Vergangenheit viele interessante, auch lustige Passagen, wo Point-and-Clicks gespielt wurden und so weiter. Und dieser Twitch-Stream hat eben einen Flug eines Flugzeugs in Microsoft Flight Simulator vollzogen. Und nicht nur, dass sie mehrere Stunden sozusagen in der Luft geblieben sind, also das Flugzeug sozusagen erfolgreich in der Luft halten konnten, sie haben sogar einen ziemlich gute Landung hingelegt. Und das muss man sich halt vorstellen, nur indem der Twitch sozusagen entsprechende Textkommandozeilen in den Chat eingegeben haben und daraufhin dieser Input dann simuliert wurde. Also das finde ich ganz fantastisch. Und in dem Artikel, den ich dann auch in die Shownotes speichere, sieht man eben auch das entsprechende Twitch-Video dazu. Und das ist schon, finde ich, einfach eine sehr lustige, aber auch irgendwie erstaunliche Art und Weise, ein Spiel zu steuern.
Das ist so, als hätte man dann mehrere tausende Piloten, die aber alle nur gleichzeitig dann immer nur ein Knöpfchen drücken können oder ja, den Steuerhebel kurz in eine Richtung bewegen können.
Ne? Ganz genau. Also da muss man sozusagen eine gewisse Synchronität oder auch Einigkeit drinne haben. Die Leute müssen einigermaßen gerade beim Flight Simulator wissen, was sie tun. Und offensichtlich hat das funktioniert. Also das fand ich die erste interessante Art. Und ich finde das auch nochmal eine interessante Art und Weise, wie wir es heute sozusagen, und das liegt ja auch, also wir reden viel von Twitch, aber das ist ja, ich war lange Zeit ein bisschen zögerlich, was Twitch anging. Ich bin ja ein alter Mann und man muss sich über neue Dinge erstmal sozusagen, muss man sich angewöhnen. Und aber man muss schon sagen, was Twitch momentan für die Gaming-Kultur tut, nicht nur positiv, auch negativ, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das finde ich aber ganz, ganz außerordentlich. Also, dass man hier sozusagen auch schafft, eine Community in einer besonderen Art und Weise zusammenzuführen, indem sie sozusagen das Spiel spielen, nicht nur zuschauen, sondern interaktiv in einer Schwarmintelligenz das Spiel zu steuern, das finde ich auch wieder eine ganz, ganz fantastische Art, sozusagen auf ein Spiel zu schauen. Und eigentlich wäre das sozusagen, finde ich, aus Gaming-Study-Perspektive, finde ich auch nochmal eine ganz interessante Perspektive. Also was macht das eigentlich mit einem, wenn man in einer Art von Schwarmintelligenz eigentlich ein Spiel rezipiert und auch steuert?
Ich habe mich noch nie so richtig damit befasst, mit solchen Dingen wie Twitch plays Pokémon oder ein Goldfisch spielt Pokémon auf Twitch oder sowas. Aber das sind, glaube ich, wahnsinnig spannende Phänomene, die unbedingt einer spielkulturellen Reflexion bedürfen. Ich habe da noch keine Texte zu gelesen, habe aber auch noch nicht danach gesucht. Es gibt bestimmt Auseinandersetzungen mit Twitch bereits. Und ich glaube auch, dass das eines der relevantesten und auch anhaltend einschlägigsten Phänomene der kontemporären Games-Kultur ist.
Also ich bin sehr gespannt, was da sozusagen in Zukunft für neue Errungenschaften entdeckt werden. Und da komme ich direkt zu meinem zweiten Artikel, der passt nämlich dazu auch sehr gut. Und das ist hier ein Artikel von Benedikt Grothaus von Mein MMORPG. Der Titel heißt, ein bisschen plakativ, wenn dieser Sniper euch killt, ist das echt peinlich. Ich habe es mal anders formuliert. Und zwar, es hat ein Spieler, auch auf Twitch, hat in Call of Duty Modern Warfare einen Killstreak von 5 Kills gemacht. Jetzt denkt man erstmal, naja gut, das ist schön für ihn, aber jetzt nicht so wirklich beeindruckend. Das Beeindruckende ist, dass er keinen Controller in der Hand hatte, keine Maus und Tastatur, sondern er hat das Spiel einzig und allein mit einem Schlagzeug gespielt. Also er musste sozusagen mit einer Schlagstocksteuerung sozusagen das Spiel spielen und das sieht man ihm dann auch an. Er muss das durch so ganz kleine, zarte Bewegungen, bewegt er sein Fadenkreuz und mit einem Beckenschlag wird der Schuss ausgelöst und dadurch hat er diesen 5er-Kill gemacht und das muss ich dann schon wieder sagen, das ist schon wieder so verrückt und wenn man das dann auch anschaut, wie er das spielt, dass es einfach irgendwie eine Erwähnung notwendig war. Also herzlichen Glückwunsch an ihn und an euch. Schaut euch unbedingt mal den Artikel an und dieses kurze Video ist, also was die Leute alles für Ideen haben. Also ich meine, ich kenne ja auch so, dass man Spiele mit der Tanzmatte spielt und sowas, aber mit einem Schlagzeug einen Ego-Shooter zu spielen,
Klingt das denn?
Also in dem Video selbst klang es, glaube ich, nicht. Jetzt fragst du mich was, da muss ich mal gleich drauf achten. Also das wäre natürlich noch genialer.
Dann spielst du so ein Solo und machst dabei so ein MG und Nachladen.
Ja, dass man
und
so gleich so die musikalische Untermalung gleich mitgenommen hat. Ja,
also aber auch da, verrückt. Da sind wir nämlich wieder genau bei eigentlich der Frage, die wir bereits schon mit God of War berührt haben, nämlich der Rhythmik von Spielen. Und ich glaube auch, wir hatten mal eine Folge gemacht mit dem Titel Musik, die Seele des Spieles. Denn wir müssen uns auch immer wieder vergegenwärtigen, gerade für mich als Musiker ist das immer spannend, darüber nachzudenken, inwiefern auch Musik, Harmonie, Melodiefolgen, aber auch Rhythmik eigentlich Spiele viel tiefer noch durchziehen als in Form eines Soundtrack oder eines Scores. Und ich glaube, da ist sozusagen ein Verständnis, ein musikalisches Verständnis, ein musikalisches Gefühl auch oftmals für Game Design überhaupt zentral.
Ja, mich jetzt vor allen Dingen auch an die schöne Definition von Game von Bernard Suits erinnert. Nämlich der hat ja gesagt, Gaming ist eigentlich the effort to overcome unnecessary obstacles, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig zitiert habe. Und das finde ich so ein fantastisches Beispiel, weil jede Vernunft sagt, warum spielst du dieses Spiel? Warum machst du es dir so unnötig schwer, mit einem Schlagzeug dazu spielen? Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Und ich glaube, die Person würde dir sehr gute und sehr plausible Antworten geben, warum sie das macht. Und ich finde, das ist so ein Paradebeispiel dafür, dass das Spielen einfach so dieses Überkommen und auch sich Auferlegen von völlig unsinnigen, auf den ersten Blick, unsinnigen, unplausiblen Erschwernissen, die es dir eigentlich nur schwerer machen, aber ja doch sozusagen dann eben umso glücklicher machen, wenn diese Herausforderungen erfüllt sind. Also daran hat mich das vor allen Dingen erinnert. Also wirklich ein Paradebeispiel sollte, glaube ich, mittlerweile dann neben dieser Definition oder diesem Zitat dann auch als eine Verlinkung hinweisen lässt.
Das waren jetzt schon Ichi und Ni. Deshalb kommt jetzt direkt San. Wir haben eine sehr kurze Presseschau in dieser Woche, denn es ist nur noch ein kleiner Lesetipp, den ich anbringen möchte. Der Artikel selbst wäre zu lang, zu umfassend und vielleicht auch zu spezifisch, um ihn hier in der Tiefe vorzustellen. Aber ich habe den Artikel kurz mitgebracht. Wissenschaftsbasierte Albtraumfabriken, Fallstudie 39, Outlast von Arno Görgen. Natürlich im Kontext des Horror Game Politics Projektes von Eugen Pfister und Arno Görgen entstanden. Ich weise nur ganz kurz auf diesen Artikel hin. Es ist eine Fallstudie zu Outlast, eine Tiefenanalyse, eine sehr umfangreiche, die sich insbesondere auch mit Wahnsinn und mit Devianz befasst und eskalierenden, inhumanen Experimenten an Menschen, bei denen keine Ethikkommission zustimmen würde. Und ich würde also das sehr empfehlen, diesen Text einmal zu lesen, würde jetzt aber nicht genauer darauf eingehen, weil das ansonsten zu sehr in die Tiefe gehen würde. Aber ich denke, damit haben wir sozusagen erstmal einen groben Überblick geliefert, denn eines der großen Ereignisse in der Spielkultur besprechen wir ja jetzt auch noch in unserem Thema der Woche. Dazu leite ich jetzt über, indem ich ein klein wenig musiziere und wir hören uns gleich wieder im Thema der Woche. In unserem Thema der Woche wollen wir uns heute mit der nächsten Konsolengeneration befassen, in dem Falle mit der PlayStation 5 und der Xbox Series X bzw. S, denn es gibt ja 4 Konsolen gleich, die in diesem Jahr noch erscheinen werden. Die Switch im Übrigen würden wir erstmal ausgeklammert lassen, da zwar es reichhaltige Spekulationen bezüglich einer Switch Pro gibt, die ich mir auch persönlich sehr wünschen würde, aber da haben wir einfach keine Ankündigung, nichts Handfestes, worüber wir nachdenken können und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das in diesem Jahr nicht mehr der Fall sein wird, denn Nintendo ist ja nun wirklich nicht mehr in direkter Konkurrenz zu Sony und zu Microsoft. Wir würden also unsere Überlegungen so strukturieren, dass wir sagen, wir schauen uns erstmal die Konsolen selber an, über die wir ja auch schon gesprochen haben, vor allem ergänzt um die Informationen, die wir in der vergangenen Woche bekommen haben im Kontext eines PlayStation 5 Showcase-Events. Das komplette Showcase-Event im Übrigen findet ihr in den Shownotes verlinkt. Das heißt also, Teil 1 dieses Themas wäre einfach mal auf die Konsolen selber zu schauen, auf das Veröffentlichungsdatum, auf den Preis, möglicherweise auch ein bisschen auf die Leistung und zu überlegen, welche dieser vier Konsolenmodelle denn für uns am ansprechendsten und möglicherweise auch wegweisend für diese nächste Generation sein wird. Wir können dann etwas sprechen über die zusätzlichen Dienste, also besonders in dem Falle hier wäre die Neuankündigung der PlayStation Plus Collection, die so ein bisschen versucht, in Konkurrenz zu treten zum Xbox Game Pass oder Microsoft Game Pass. Xbox Game Pass, ne?
Ich glaube, Xbox Game Pass, jetzt weiß ich gar nicht, ich guck mal.
Xbox Game Pass. Ich bin ja kein Xbox-Spieler, aber ich glaube, es ist der Xbox Game Pass.
Ja.
Und Dankeschön fürs Nachschauen. Im dritten Teil dann wollen wir uns auch noch mal etwas genauer mit den angekündigten Exklusiv- oder Konsolen-Exklusiv-Titeln befassen, auch insbesondere denjenigen, die auf dem vergangenen PlayStation 5 Showcase-Event vorgestellt wurden. Also zunächst mal zur Konsole Teil 1. Was haben wir an neuen Informationen bekommen? Das Release-Datum der PlayStation 5 ist in den USA der 12. November in diesem Jahr. Das ist also, ich glaube, 2 Tage nach der Xbox. Und international dann, in dem Falle auch natürlich für Deutschland zutreffend, wäre es der 19. November, also grob eine Woche nach dem offiziellen Start der PS5 PS5 in den USA und der Xbox Series X und Series S. Das heißt also, flächendeckend könnte man sagen, dass Sony eine Woche später startet.
Ist das schlimm?
Ja, das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich denke, es gibt natürlich einen gewissen Druck, der sich auf Sony auswirken mag, denn wenn Microsoft tatsächlich dieses Datum am 10. November einhält, und das schaffen sie ja scheinbar auch, dann müssen Sony natürlich mithalten können. Sie können dann nicht sagen, okay, wir veröffentlichen, aber wir verschieben die Konsole um 3 Monate aufgrund von Lieferengpässen im Kontext der Pandemie. Zugleich muss man aber auch sagen, dass Sony sich natürlich direkt erstmal selber in den Fuß geschossen haben im Kontext dieser Ankündigung, denn Sony hatte gesagt, im Zuge dieses Showcase-Events, ab Donnerstag der vergangenen Woche sollen die Vorbestellungen online gehen. Das macht Sinn, dass sie das vorher ankündigen, denn es gibt ja doch hinreichend Personen, die dann sofort die Konsole vorbestellen und dann ist relativ schnell das Kontingent auch erschöpft. Das Problem war nur, die Konsole war schon vorher vorbestellbar und am Donnerstag für viele Personen bereits vergriffen. Das heißt also, man hat hier so ein bisschen das Gefühl, dass also etwas Chaos herrscht und Sony da nicht so ganz die Kontrolle drüber hat, sodass man dann leider in der Situation sein muss, eine PS5 vorbestellen zu wollen, aber nicht zu können.
Also ich weiß nicht, wie, ich verstehe das manchmal nicht so ganz. Also was ich sehr verstehe, ist, dass man die Konsole vor dem Weihnachtsgeschäft rausbringen will. So, das ist für völlig plausibel. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube auch, dass da der Druck geherrscht hat, sozusagen sich da an die Xbox Series X Release-Datum anzumachen. Aber in dem gesunden Menschenverstand denke ich mir manchmal, also wenn ich sozusagen sehr an der PS5 interessiert bin und jetzt merke, oh, 3 Wochen früher sind die, also ich kaufe mir doch nicht eine Xbox X, nur weil die 3 Wochen früher da ist, sondern weil ich in anderen Punkten, also ich denke da auch, ich glaube aus marketingtechnischen Gründen war der Druck da, aber ich glaube, wenn man mal realistisch betrachtet, ob das wirklich so einen Effekt gehabt hätte und ob das sozusagen wert ist, jetzt hier sozusagen den Ärger sich zum Beispiel mit dieser Vorbestellungsaktion einzuholen, wenn das sozusagen damit zusammenhängt, weiß ich nicht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, das ist natürlich für mich auch ein bisschen schwierig, weil ich versuche ja immer, mich mit Vorbestellungen zurückzuhalten. In dem Falle werde ich tatsächlich die neue Konsolengeneration durchaus vorbestellen, einfach weil ich besorgt bin um Engpässe. Aber ich glaube, Die tatsächliche Überlegung dahinter ist vermutlich das Weihnachtsgeschäft. Ne? Also dann zu sagen, wenn ich jetzt, nehme mal an, Sony würde jetzt sagen, okay, wir müssen aber 3, möglicherweise 4 Wochen später, also dann im Grunde eigentlich geht's in den Dezember hinein, veröffentlichen, und dann müssen sie davon ausgehen, dass erstmal die Konsolen schnell vergriffen sind. Das bedeutet also, es wird dann doch auch einige Eltern geben auf dieser Welt, die ihren Kindern nicht die PlayStation 5 zu Weihnachten schenken können, und man dann vielleicht sagen wird, okay, dann wird es stattdessen vielleicht eine Xbox, weil die nächste Konsole kann ich mir jetzt nicht einfach so kaufen oder so leisten, sondern das Kind kriegt eine Konsole zu Weihnachten, und das ist vielleicht auch ein enorm großes Geschenk, ja, wo die ganze Familie zusammenlegt. Und wenn das dann allerdings nicht funktioniert, dann braucht das Kind eben zu Weihnachten ein anderes Geschenk. Dann kriegt es vielleicht eine Xbox und freut sich auch, so ungefähr. Ich glaube also, da ist schon ein Risiko an erstmal Verlust einer dominanten Marktposition gegeben.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen kurz den Preis angesprochen. Ich würde vielleicht trotzdem noch mal kurz fragen. Also du würdest tatsächlich jetzt direkt vorbestellen wollen, wenn du die Möglichkeit dazu hast.
Ja, ich habe mir überlegt, dass ich mich um eine Vorbestellung im nächsten Monat kümmere, denn das hängt auch ein bisschen mit meinem privaten Kontostand zusammen. Jetzt im Moment ist das nicht machbar, aber dann im nächsten Monat würde ich schon eine Vorbestellung anlegen. Ich bin auch jemand, der die neue Konsolengeneration eigentlich immer mitgeht, direkt zu Beginn. Ich weiß, da kann man sagen, gut, gibt's Kinderkrankheiten und Early Adopter sein hat auch Nachteile, aber in meiner Funktion sowohl in den Game Studies und aber auch durch meine Involvierung in die Spielkultur und meine journalistische Tätigkeit ist es sinnvoll, dass ich das zu Beginn direkt mitmache, auch wenn es da Probleme geben sollte. Also ja, würde ich vorbestellen.
Okay. Ja, bei mir ist genau das Problem, also dass ich mit meiner Freundin da lange überlegt habe und ich werde mir auf jeden Fall eine zulegen, auch relativ bald, aber tatsächlich wollen wir erstmal abwarten, bis so vielleicht sogar nach dem Weihnachtsgeschäft, wenn sozusagen ein paar Monate die Performance sozusagen getestet wurde und eventuelle Kinderkrankheiten vielleicht aus dem Weg geräumt wurde, aber verstehe ich sehr gut.
Ich glaube aber tatsächlich auch, dass die Kinderkrankheiten hoffentlich nicht so massiv sein werden, wie sie das waren, als etwa die, ja, bei der Switch, aber auch bei der, vor allem bei der Xbox 360 und der PlayStation 3, denn da waren ja nochmal ganz andere Hardware-Architekturen. Jetzt haben wir hier im Grunde ja eine Konsolengeneration, die im Großen und Ganzen ein Upgrade des schon Bestehenden ist und nicht mehr die komplette Hardware-Architektur austauscht. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass die Kinderkrankheiten nicht allzu drastisch sein werden. Wir haben preislich, hat Sony nun mittlerweile endlich die Katze aus dem Sack gelassen. Microsoft hatte ja schon vor, ich glaube, das hatten wir in der letzten Woche, in der letzten Sendung besprochen, die Preiskategorien angekündigt. Hier ist auch nochmal ein Nachtrag wichtig. Und zwar wird die Xbox Series X erscheinen für, ich runde jetzt immer ein bisschen, also muss ich sage jetzt nicht 499, weil das ist für mich so ein bisschen albern, für rund 500 €. Ne? Und die Xbox Series X wird erscheinen für rund 300 €. Da haben wir in der letzten Woche, haben Tobi und ich darüber gesprochen und haben natürlich festgestellt, dass das ein enorm kompetitiver Preis ist. Das ist ein richtiger Kampfpreis, mit 300 € in eine neue Konsolengeneration zu starten. Tobi und ich haben aber einen Fehler gemacht. Wir haben etwas übersehen. Das habe ich auch in den Shownotes zur letzten Folge dann direkt korrigiert. Wir haben sind sozusagen davon ausgegangen, dass die Xbox Series X und die Series S hardware-technisch und funktional identisch sind, abgesehen vom fehlenden Laufwerk, vom fehlenden Blu-ray-Laufwerk. Das ist aber nicht der Fall. Denn bei der Microsoft-Konsolengeneration ist es nun so, dass die Series S tatsächlich die leistungsschwächere Konsole ist. Also eher ein nochmal ein Zwischenschritt zwischen der gegenwärtigen Xbox One X und dann käme sozusagen die Xbox Series S leistungstechnisch und dann die Series X. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, sich so ein bisschen zu vergegenwärtigen. Das ermöglicht tatsächlich auch diesen niedrigen Preis, weil die Konsole wirklich schwächer ist als die Series X. Bei Sony ist das nun nicht der Fall, soweit ich weiß. Bei Sony sieht es so aus, dass die PlayStation 5 als Standard-Edition, wir hatten schon darüber gesprochen, wir haben auch schon eine ganze Folge gemacht zum Design, deshalb lassen wir das außen vor, erscheint ebenfalls für 500 €. Das heißt also, die PlayStation 5 Standard-Edition ist preislich identisch mit der Xbox Series X. Und Sony bietet dann allerdings noch eine Digital Edition an, die kein Laufwerk hat. Hier ist es tatsächlich so, ich habe nochmal nachgefragt tatsächlich bei PlayStation, allerdings leider keine Antwort bekommen. Und ich habe online recherchiert und auch da ist es so, es gibt jetzt keine 100% klare Aussage, aber in Ermangelung eines anderen Statements ist davon auszugehen, dass im Falle der Sony-Konsolen die beiden Konsolen tatsächlich funktional identisch sind, abgesehen von dem Laufwerk. Das heißt also, 100 Euro weniger für die Digital Edition ohne Laufwerk, wir sind bei 400 Euro. Das ist auch ein wirklich, muss man sagen, guter Preis für eine tatsächlich funktional identische Konsole, abgesehen von dem wegfallenden Laufwerk. Ne?
Also es fällt sozusagen das Laufwerk weg. Es fallen noch gewisse Kleinigkeiten auch weg, die aber jetzt nicht so massiv sind. Das eine ist natürlich, dass durch diese Digital Edition es ist zurzeit nicht möglich, zum Beispiel digitale Spiele weiterzuverkaufen. Also diese Möglichkeit, die man hätte bei Spielen, die man physisch kauft, die kauft man, also die spart man sich dadurch natürlich auch ein. Und das andere, das ist eher eine Kleinigkeit, aber das könnte für den einen oder anderen auch interessant sein, ist natürlich, dass die Digital Edition ein deutlich symmetrischeres Design hat. Das heißt, die ist von links und rechts sozusagen gleich, beide Seiten sind identisch, währenddessen wir bei dem Laufwerk natürlich diesen Hubbel haben. Das mag für den einen oder anderen, für mich zum Beispiel, völlig egal sein. Für den anderen ist es aber vielleicht wichtig. Und das ist natürlich auch etwas, was man sich dann kauft und was vielleicht manche vielleicht sogar eher zu der Digital Edition greift, die vielleicht eher auf dieses ästhetische, diese ästhetische Symmetrie auch dann setzen. Und eine ganz andere Kleinigkeit, man erwartet tatsächlich, und davon gehe ich auch aus, dass das fehlende Laufwerk auch dafür sorgt, dass die Digital Edition ein bisschen leiser sein wird. Natürlich soll die PS5 auch so deutlich leiser sein als der Traktor der PS4, der momentan bei mir läuft, wenn ich sozusagen die High-End-Spiele spiele. Aber auch da könnte man sozusagen noch nü leiser Stille erwarten.
Genau, es ist einfach eine Hardware-Komponente, die wegfällt, die das Design gleichmäßiger, symmetrischer macht. Das finde ich tatsächlich auch ansprechend, wobei mich auch das Laufwerk jetzt designtechnisch nicht gestört hätte. Das finde ich, ist hinreichend ästhetisch integriert. Aber mir ist da auch noch mal ein Gedanke zugekommen, dass nämlich, klar, der Kauf von Disc-Titeln fällt weg, der Weiterverkauf von Gebrauchtiteln fällt weg. Und was bedeutet das für Sony? Natürlich, dass die Leute, die so eine Digital Edition kaufen, die kaufen ihre Spiele natürlich im PlayStation Store direkt. Das heißt also, da bei jedem Verkauf, den Sony direkt über ihren eigenen Store abwickeln können, da fallen natürlich allerlei Kosten weg und allerlei Beteiligungen am Preis, die beispielsweise jetzt hier für einen, bei einem lokalen Markt entstehen würden. Ne? Also abgesehen von Herstellungskosten, der Disc, die Lieferung, aber dann natürlich auch nochmal eine gewisse Umsatzmarge für den Einzelhandel. Das heißt also, Sony hat einfach eine größere Beteiligung an dem Umsatz, der durch das digital verkaufte Spiel entsteht. Das heißt also, diese 100 Euro, die da weniger gezahlt werden, die Sony weniger bekommt für das Laufwerk, die werden sich für Sony total rentieren, wenn dann die ganzen Leute nämlich ausschließlich im PlayStation Store ihre Spiele kaufen.
Ja, ich bin sehr gespannt, was das sozusagen für so Keyseller bedeutet. Wie, ich will jetzt gar keine Werbung machen, aber es gibt ja verschiedene, auch seriöse Plattformen, die sozusagen auch Keys verkaufen, auch für PlayStation Plus. Und das wäre interessant zu wissen, ob die sozusagen dann, ob sich da für die was verändert in diesem Sinne. Weil das könnte ja dann vielleicht eine Alternative sein, die man, wie du schon sagst, eben nicht, also diese Alternative, ich gehe in den Laden oder ich kaufe mir auf eBay Kleinanzeigen oder von einem Freund, die fällt dann natürlich.
Was ist denn deine Wahl, wenn du jetzt drüber nachdenkst, bei diesen Konsolen, erstmal abgesehen von den Spielen tatsächlich, sondern schauend auf Veröffentlichungsdatum, Preis und Hardware?
Ja, also ich muss sagen, das Veröffentlichungsdatum, das hat für mich keinen Effekt, weil ich muss von der Konsole an sich überzeugt sein. Und da muss ich letzten Endes sagen, da bin ich leider auch doch ein PlayStation-Kind. Und von daher ist für mich jetzt schon ziemlich sicher, und es wird sich auch nicht mehr ändern, dass ich mir die PlayStation kaufen werde. Und ich werde sie mir auf jeden Fall in der Laufwerksversion holen. Das hat aber auch den Grund. Ich probiere mich gerade auch, also Microsoft ist ja sozusagen auch sehr stark in diesem PC- und Konsolensegment, und das merkt man auch. Ich bin gerade dabei, den Game Pass ein bisschen auszuprobieren. Den gibt's momentan so im ersten Monat für 1 Euro, und die sind ja enorm gewachsen, was sozusagen am Anfang noch sehr, sehr kläglich war, ist wirklich mittlerweile ein tolles Angebot, was da an Spielen angeboten wird für den Preis. Von daher kann ich, meine ich mal zu behaupten, dass ich außer von konsolenexklusiven Titeln vieles von dem, was die Xbox mir bieten könnte an Spielen, auch auf dem PC spielen könnte. Und mein PC ist relativ leistungsstark. Von daher spricht da wirklich bei mir alles für die Play.
Das ist dann eine wirklich sinnvolle Ergänzung in deinem Entertainment-Line-up sozusagen. Ich glaube auch, das ist was für Microsoft in der nächsten Konsolengeneration die größte Herausforderung wird. Weil sie haben es ja nun mal so etabliert, dass diejenigen Spiele, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt, gibt es überhaupt Xbox-exklusive, konsolenexklusive Titel? Weil die doch im Grunde, sind die doch meines Wissens nach alle auf dem PC auch verfügbar.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob es konsolenexklusive gibt. Also es ist natürlich das, was wovon immer gesprochen wird, ist natürlich die Halo-Reihe, Halo Infinite. Aber ob die sozusagen nicht auch auf PC erscheint, das mag ich jetzt gar nicht sagen. Ich schaue gerade mal.
Also es würde mich total verblüffen, wenn es Halo nicht auch auf dem PC gäbe. Weil ich persönlich bin halt, das muss man zur Verteidigung meines Unwissens vielleicht sagen, ich habe weder einen Microsoft-Rechner, ich habe überhaupt keine Microsoft-Produkte und hatte auch noch nie eine Xbox. Insofern bin ich da nicht so drin in dem Microsoft- beziehungsweise Xbox-Game.
Also, nee, also ich kann jetzt hier zwar so die Titel anschauen, aber ich wüsste jetzt nicht, ob die Konsolen also wirklich Konsolen gelockt sind. Ich würde es mal bezweifeln, weil genau das ist ja eigentlich eine Strategie, die Microsoft eben nicht fährt. Die versucht ja schon diese zwei, also auch mit Crossplay-Funktionen mehr und mehr ja auch wirklich zu verbinden. Und von daher glaube ich nicht, dass das sozusagen da eine große Strategie ist. Es kann natürlich sein, dass vielleicht das ein oder andere Spiel sozusagen als Kaufgrund, als Anreiz die Konsole auch zu kaufen ist. Aber da haben sie ja zum Beispiel jetzt durch die Verschiebung von Halo Infinite ja eigentlich auch wieder dagegen.
Ja, da muss man auch sagen, der Konsolenmarkt ist natürlich im Moment von Sony dominiert. Also da ist ja im Vergleich, ich habe mir das gestern nochmal die Zahlen angeschaut, ich glaube, da ist es so, dass in 2019 die Marktanteile sich so verteilten, dass Microsoft bei ungefähr 23% liegt, die Switch bei 25%, also die teilen sich beide jeweils ein Viertel und Sony etwas über 50%. Also der Konsolenmarkt ist eigentlich sehr fest in der Hand von Sony und Nintendo. Man muss aber eben sagen, das ist immer auch zu berücksichtigen, das ist ja diese Unternehmen sind ja alle nicht auf einem Level sozusagen, sondern klar, der komplette Markt des PC-Gamings, das ist Microsoft-Territorium, ja. Also da ist sozusagen für Sony die Situation noch mal eine ganz andere. Für Sony ist es in dem Falle einfach auch viel wichtiger, den Konsolenmarkt zu beherrschen, als es das für Microsoft ist. Denn für viele Leute, die einen Gaming-PC haben, ist vielleicht, wenn sie ein hohes Einkommen haben, das sie irgendwie loswerden können, ist dann eine Xbox noch mal eine nette zusätzliche Anschaffung, um da so ein bisschen am PC und auf der Couch spielen zu können. Aber nichts, was man nicht auch mit einem verlängerten HDMI-Kabel irgendwie umsetzen kann.
Ja, absolut.
Man muss sagen, du hast gerade den Game Pass angesprochen. Und das ist ja auch eine Sache, über die ich länger schon nachgedacht habe, weil der Xbox Game Pass, der Game Pass Ultimate, das sind Angebote, die sind ja wirklich, wirklich krass. Also die haben das ja so ausgebaut. Und es ist meines Wissens nach ja auch so, dass nicht nur ein umfangreiches Sortiment an Titeln zur Verfügung steht, sondern auch neu erscheinende Exklusivtitel direkt im Game Pass zur Verfügung stehen. Also ein Angebot, das weit ab ist von PlayStation Plus. Ich würde gerne einfach mal ganz kurz, hast du PlayStation Plus eigentlich?
Ja, habe ich.
Dann würde ich einmal ganz kurz auch für diejenigen Leute da draußen, die das vielleicht nicht haben, den Status quo von PlayStation Plus skizzieren. Weil das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was für eine tragische Geschichte das eigentlich ist. Die Idee war eigentlich gut. Die Idee war, man bekommt in diesem Abo eben jeden Monat, ursprünglich glaube ich sogar 5 Spiele waren es. Ne? Man hat immer irgendwie 2 PS4-Titel, 2 PS3-Titel und dann noch damals einen PS Vita-Titel bekommen. Dann wurde der PS Vita-Titel ausgetauscht durch einen PlayStation VR-Titel, dann fielen die PlayStation 3-Spiele weg, dann fielen die PlayStation VR-Spiele weg und letztendlich, womit wir momentan dastehen, sind, man bekommt 2 Spiele im Monat, 2 PS4-Titel, das sind in der Regel Titel, die sind dann schon seit 1, 2 oder auch 3 Jahren auf dem Markt. Ne? Also es sind schon ein bisschen ältere Titel in der Regel. Selten ist es auch mal so, dass irgendwie ein neues Spiel direkt bei PlayStation Plus enthalten ist, aber es sind in der Regel ältere Spiele. Oftmals eines, das ein bisschen höheren Metacritic-Score hat und ein anderes, das ein bisschen niedrigeren Metacritic-Score hat. Und jetzt hat mal Sony finde ich, das Kurioseste überhaupt, aus dem irrsinnigen Versuch, irgendwie diesen Dienst attraktiver zu machen, haben sie da diese PlayStation Plus Rewards implementiert. Während Microsoft das Lineup ausgebaut hat und eingeführt hat, dass jeder Titel, jeder Exklusivtitel direkt im Game Pass erscheint, hat Sony Deals gemacht mit anderen Unternehmen, McDonald's, Nike und so weiter, sodass du als PS Plus Abonnent bekommst du jetzt dann im Monat so eine
Sag es, Stefan.
Anstatt dieser köstlichen neuen Exklusivtitel bekommst du 10% für den nächsten Nike-Einkauf oder
sowas. Ja, ja. Ist das nicht geil?
Ungelogen. Das war das Konzept von Sony, wo man sich an den Kopf fassen musste. Also wirklich, PlayStation Plus ist eine Tragödie.
Ja. Also ein von mir gern gesehener YouTube-Star würde jetzt sagen, das sind wieder die Marketing-Füchse, die da agiert haben, die aber, glaube ich, keine Gamer sind. Also ich glaube, uns oder den Gamern oder der Gaming-Kultur könnte der Einkauf bei Nike nicht egaler sein.
Letzte Woche habe ich einen Coupon bekommen für Monster Energy. Als ob ich dann sage, ach, jetzt kaufe ich mir aber, vor allem sind das ja dann so prozentuale Anteile, jetzt kaufe ich mir irgendwie so eine Palette Monster Energy oder was. Also wirklich.
Ich glaube, die Philosophie ist halt eine andere. Ich meine, allein PlayStation Plus sagt ja mehr oder weniger, brauchst ja PlayStation Plus, um online zu spielen. Das heißt, für viele ist das auch notwendig. Und ich glaube, das weiß PlayStation 5, dass viele das haben. Und deswegen sind solche Sachen vielleicht einfach nur, ach, hier und übrigens nice to have, hier habt noch mal was. Wir sind ja übrigens die Guten. Ich glaube, also so ein bisschen plakativ gesagt, ich glaube, Xbox muss sich da schon, und das haben die ja gesehen, als am Anfang der Xbox Game Pass doch sehr untergegangen ist, die mussten sich was einfallen lassen, um die Zielgruppe zu erreichen, um vielleicht auch neue Zielgruppen zu erreichen, und sie sind auf einem guten Weg dahin. Ich glaube, PlayStation 5 ist eher so, dass sie sich natürlich sehr auf diesem, ja, für viele doch Pflichtangebot, wo man ja schon immer gesagt hat, so, warum ist die Online-Anbindung momentan sozusagen etwas, was ich extra dazu kaufen muss, wir leben irgendwie im Jahr 2020, dass sie sich da natürlich auch auf einer guten Einnahmequelle auch ausruhen kann, und da dann, glaube ich, jetzt auch die ein oder andere Fehlentscheidung treffen, was Marketing angeht, weil ich glaube nicht, dass man sich, also man muss die Zielgruppe nicht nur bekommen, man muss sie eben auch halten können. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg.
Und sie haben versucht, jetzt auch einen Schritt nochmal in die richtige Richtung zu gehen im Kontext dieses PlayStation 5 Showcases aus der vergangenen Woche. Denn sie haben die sogenannte PlayStation Plus Collection angekündigt. Verfolgt werden damit meiner Vermutung nach 2 Ziele. Das eine Ziel ist, so ein bisschen Boden gut zu machen, ein bisschen aufzuschließen zum Game Pass von Microsoft, denn der ist mittlerweile ein enorm attraktives Angebot. Und der zweite Grund ist eben auch so ein bisschen die, ja, einfach aus Erfahrung immer entstehenden Leerstellen zu Beginn einer neuen Konsolengeneration zu füllen. Denn bis dann tatsächlich wirklich PlayStation Plus Exklusivtitel auf den Markt kommen, die man jetzt nicht auch auf der PS4 hätte spielen können und Ja, also man wird letztendlich in der Situation sein, als jemand, der sich irgendwie direkt zum Launch eine PlayStation 5 organisiert, dass man viele Spiele spielen wird, die auch für die PS4 erscheinen, eben in optimierter Fassung. Und die PlayStation Plus Collection soll so funktionieren, dass ohne zusätzliche Kosten im PlayStation Plus Abo enthalten, zum Launch der PS5 eine ganze Reihe von PS4-Klassikern zur Verfügung stehen. Ich nehme dann auch entsprechend an mit den natürlich Hardware-Vorteilen, die die PS5 mit sich bringt, also wahrscheinlich so ein bisschen hochgescaled und in 4K und 60 Frames und so weiter. Und das sind die folgenden Titel, die sie da im Angebot haben. God of War, Bloodborne, Days Gone, Until Dawn, Detroit Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5, Resident Evil 7 Biohazard, Uncharted 4, Fallout 4, Ratchet & Clank, Monster Hunter World und Mortal Kombat X. Also eine ganze Reihe von wirklich hochkarätigen, diese Konsolengeneration, die aktuelle prägende Titel.
Und besonders schön finde ich, dass da viele von den großen Einzelspielerspielen auch drinne sind, weil wir ja doch merken, und das finde ich übrigens auch einen weiteren Vorteil, und vielleicht hat das auch Sony erkannt, eine große Zielgruppe sind ja nun mal einfach Erwachsene, oftmals schon in einer Familie befindlichen Menschen, die eben auch zahlungskräftig sind, aber, und das merken wir ja auch gerade, du spielst ja jetzt auch gerade erst God of War nach, auch ich habe viele von den Titeln, die du gerade genannt hast, also die sind auf meiner Bucketlist sozusagen drauf, aber ich kam einfach noch nicht dazu, und da sozusagen die Möglichkeit haben, dass nicht nur, also einen Anreiz zu haben, weil man eben die Spiele sowieso spielen wollte und sich deswegen aber gleich die PlayStation 5 dann kaufen kann und das Ganze sozusagen dann sogar noch ein bisschen aufgehübscht zu erleben kann. Das finde ich tatsächlich eine ganz nette Art und Weise und umso netter, dass sie das umsonst machen. Interessant wäre, ob diese Collection sich nach und nach auch noch erweitert. Also ob die sozusagen ähnlich wie das Switch gerade macht, die haben ja sozusagen, die Switch hat ja dieses Angebot, dass man Super Nintendo und NES Titel und da wird immer mal wieder ein Spiel ergänzt, ob das hier auch so der Fall
ist. Das würde ich mir auch sehr wünschen, dass weitere PS4 Titel hinzukommen, gerne auch PS5 Titel, wobei wir in der Tat lange Zeit eben, davon gehe ich aus, keine wirklichen PS5 exklusiven Titel sehen werden. Ich würde mir eben auch wünschen, dass da einfach regelmäßige Updates hinzukommen, um das Angebot attraktiv zu halten und sich einen Schritt in Konkurrenz zu Microsoft mit ihrem Game Pass zu begeben. Und es ist ja wirklich auch toll. Also muss man schon sagen, das sind wirklich, da ist kein Trash dabei. Das sind alles Titel, bei denen man sagen kann, wenn ich jetzt die PS5 habe und dann habe ich vielleicht irgendwie gerade Cyberpunk und vielleicht noch irgendeinen anderen Launch-Titel habe ich gerade durchgespielt und jetzt ist es aber erstmal so, jetzt kommt so ein bisschen ein paar Wochen was, interessiert mich jetzt nicht so, dann habe ich hier eine Bibliothek an hervorragenden Titeln, die ich da noch nachholen, mit denen ich also hunderte Stunden verbringen kann. Ein zentraler Aspekt natürlich bei der Entscheidung, ob es eine Xbox oder eine PlayStation wird, ist ja immer auch das Lineup an konsolenexklusiven Titeln, ja? Beziehungsweise bei Microsoft dann Konsole und PC. Und da hat Sony nochmal einige Titel auch vorgestellt im Kontext des vergangenen Showcases, die wir uns ganz kurz mal anschauen können. Einfach mal, um zu schauen, ob das interessant ist für uns, würde ich sagen. Mhm. Die erste Ankündigung im Kontext dieses Events war die Ankündigung von Final Fantasy 16. Ramin, was war dein Eindruck?
Ach ja, also ich bin ja mit Final Fantasy groß geworden und liebe die Serie eigentlich abgöttisch. Aber wir haben, glaube ich, schon mal in der damaligen Folge zum Remake auch drüber gesprochen. Da habe ich auch festgestellt, dass die Liebe oder die Leidenschaft so ein bisschen in den letzten Jahren runtergegangen ist. Ich habe auch den Final Fantasy 14 war das online, gell?
14 war online, ja, genau.
Realm Reborn. Den habe ich auch schon ein bisschen gespielt, war auch schön. Final Fantasy 15 habe ich leider nie fertig gespielt. Und Final Fantasy 16 scheint jetzt so von den Szenen, die dort gespielt werden, schon einen ähnlichen Flow zu haben, ein ähnliches Gameplay. Also es ist sehr echtzeitbasiert, sind nicht diese klassischen rundenbasierten Kämpfe. Es sieht gut aus, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und erhoffe mir so ein bisschen, dass es mich dann vielleicht wieder so catcht, wie zum Beispiel das Final Fantasy 7 Remake, was ich ja wirklich sehr gerne dann auch noch bis zum Ende durchgespielt habe. Aber ich freue mich immer über ein neues Final Fantasy.
Ja, das, auf das Final Fantasy 7 Remake, auf den nächsten Teil dieses Remakes warten wir, denke ich, alle. Das wird vielleicht aber auch noch eine ganze Weile dauern. Mal schauen. Und ich fand die Ankündigung von Final Fantasy 16 schon ganz nett. Ich fand sie ganz nett, weil hier nicht so massiv auf Fotorealismus Wert gelegt wird. Die Grafik erschien mir auch erstmal jetzt gar nicht so beeindruckend für einen Next-Gen-Titel sozusagen. Also das Grafikgeprotze hat sich recht stark in Grenzen gehalten im Kontext dieses ja doch sehr hektischen Trailers. Final Fantasy 15 habe ich auch gespielt und das Final Fantasy 15 ist wirklich so ein Paradebeispiel für den gegenwärtigen Status quo der Final Fantasy Reihe. Weil im Grunde ist es ja auch ein echt tolles Spiel und es hat fantastische Elemente, aber es ist halt sehr fragmentiert. Es findet nie so wirklich zu sich selbst. Und ich hoffe sehr, dass sie mit Final Fantasy 16 da die Kurve nochmal kriegen. Sie sind auf jeden Fall, haben diesen Tiefpunkt von Final Fantasy 13 überwunden, würde ich sagen. Und es scheint mir vor allem so zu sein, was mich daran interessiert, ist einmal, es ist ein stärker wieder mittelalterliches Fantasy, so High-Fantasy-Setting. Das klingt schon, sieht erstmal schon ansprechend aus. Im Kampfsystem echtzeitbasiert. Man weiß dann natürlich nicht, gab ja auch in Final Fantasy 15 die Möglichkeit, das Ganze sehr stark zu pausieren und sich immer viel Zeit zu lassen.
Es ist düsterer.
Es ist düsterer. Oder?
Also jetzt hatte ich so das Gefühl, es ist düsterer, es ist, spritzt auch mehr Blut. Also nicht viel, aber doch für Final Fantasy-Verhältnisse, es spritzt Blut. So, das fand ich schon bezeichnend. Und auch am Ende, da guckt er so in die Kamera und sagt so, I will kill you and if it's the last thing I will do und so weiter. Und das fand ich für eine Final Fantasy-Reihe doch schon ziemlich düster, sage ich mal. Also das ist schon, das klang schon eher nach einem Erwachsenentitel, sage ich mal.
Ja, also eine Enthauptung, bei der das Blut dann in das Gesicht eines Kindes spritzt, ist auf jeden Fall etwas, wo ich auch gedacht habe, okay. Da merkt man aber auch, es kam diese Zeile vor, irgendwie, dass die Herrschaft der Kristalle hat lange genug gedauert.
Es sind immer Kristalle.
Es sind immer Kristalle, aber ich glaube nämlich gerade mit dieser Zeile, they've ruled us for long enough, sowas in der Art kam darin vor. Ich glaube, das ist eine klare Abkehr von dieser ganzen Kristallgeschichte, die uns durch Final Fantasy 13 und auch durch Final Fantasy 15 begleitet hat. Auch durch Final Fantasy 10 schon.
Ja, und davor. Also Kristalle sind immer gerne gesehen. Ja, ja, aber das ist eine interessante Interpretation.
Ja, ich glaube auch, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass also es hat von seinem Look and Feel ein bisschen stärkeren Einfluss von Final Fantasy 12 und das hatte ja auch eine durchaus interessante Lore. Deshalb bin ich sehr gespannt darauf. Das Release-Datum ist noch unbekannt, aber es ist klar, dass es zunächst zeitexklusiv für die PS5 erscheinen wird. Eine der weiteren großen Ankündigungen war Marvel's Spider-Man Miles Morales.
Ja. Also, da habe ich ja schon bei dem ersten Showcase, wo sie es schon angekündigt haben, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich muss halt einfach sagen, ich bin so dieser Marvel, das sieht alles gut aus. Das wird ein tolles Spiel, das wird unterhalten, das wird Spaß machen, auch, glaube ich, für Leute, die nicht Marvel-Fans sind. Aber das wird für mich kein Spiel sein, wo ich sage, das ist das erste Spiel, was ich kaufe. Also, das lässt mich auf eine, ja, auf eine bestimmte Art relativ neutral zurück. Es wird Spaß machen, aber es ist jetzt nicht mein Titel.
Ich werde es mir wahrscheinlich zu Gemüte führen, weil ich das Spider-Man-Spiel von Insomniac Games sehr genossen habe. Für mich ist es auch so, ich bin eigentlich ja nicht so der Superhelden-Typ. Ist nicht so meine Welt. Aber Insomniac Games machen wahnsinnig gute Arbeit. Und Spider-Man war einfach ein fantastischer Titel. Deshalb erhoffe ich mir von gut, ich meine, es ist Spider-Man Miles Morales. Es ist letztendlich ist es more of the same. So, also es würde mich überraschen, wenn es da noch mal, ja, zu größeren Überraschungen käme. Aber das ist für mich okay. More of the same in Next-Gen-Optik ist für mich okay in dem Falle. Eine der Überraschungen, die tatsächlich kam. Es gab zwar durchaus Gerüchte, dass es ein neues Harry Potter-Spiel oder ein Spiel im Harry Potter-Universum geben soll, aber Hogwarts Legacy, damit hatte dann, glaube ich, doch erstmal niemand gerechnet. Es handelt sich eigentlich so, wie es aussieht, erstmal. Das ist natürlich mit Vorsicht zu behandeln. Es ist ein erster Ankündigungstrailer um ein tatsächliches Action-RPG, könnte man sagen, im Harry Potter-Universum, im Potterverse. Und man soll einen eigenen Zauberer kreieren können, um dann Hogwarts zu durchlaufen, aber auch eine Open World zu erkunden und rumzuquesten und so weiter.
Hm. Das hat mich auch gefreut, muss ich sagen. Es sah sehr schön aus. Es sah auch von dem Art und Weise, was sie da gezeigt haben, doch sehr vielfältig aus. Also von dem klassischen Zauberunterricht bis zu Kämpfe mit Dementoren und so weiter. Ich war mir allein von dem, ich dachte auch, ja, ist es vielleicht sogar ein Online-Spiel, aber ich glaube, das kann man wahrscheinlich, aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Ich fand das sehr schön, auch eine, genau wie du sagst, eine positive Überraschung, weil ja doch, und da muss jetzt, glaube ich, das muss jetzt halt passieren, die Harry Potter-Titel, die bisher auf der PlayStation kamen, die eher so diese Action-Adventures waren, ja doch ziemlich schlecht waren. Also das hatte ja irgendwann so Ausuferungen, dass es quasi ein Third-Person-Shooter war in dem Harry Potter-Universum, wenn ich mich da an die letzten Teile erinnere. Die waren sehr lustig sozusagen aus der Perspektive, aber als Spiele furchtbar schlecht. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn da jetzt wirklich ein Spiel kommt, was Qualität und auch vom Gameplay her da doch nochmal sich hervortut. Und gleichzeitig es spielt zwar im Universum von Harry Potter, aber es wurde jetzt auch angekündigt, dass J.K. Rowling nicht involviert ist wirklich in der Erstellung des Spiels. Also das Universum ist von ihr natürlich kreiert, aber sie ist jetzt nicht sozusagen federführend bei der Entwicklung des Spiels beteiligt.
Es ist tatsächlich ja auch so, dass das, glaube ich, im Jahre 1800 oder sowas angesiedelt ist, ja. Also wir sind da weit bevor es überhaupt um die Geschichte von Harry und sowas geht. Also es baut letztendlich auf der Lore auf und ich glaube auch, sie treffen die richtige Entscheidung, wenn sie sagen, J.K. Rowling hat jetzt erstmal mit der Erzählung in diesem Spiel und sowas dann nicht sonderlich viel mit zu tun. Wir bauen auf der Lore auf, aber sie ist nicht in irgendeiner Form direkt oder indirekt involviert. Denn sie ist ja durchaus, hat sich durch kontroverse und politisch hochproblematische Statements ja durchaus hervorgetan auf Twitter. Manchmal wünschte man sich, sie würde einfach mal kurzzeitig mal aufhören zu twittern, um nicht ständig irgendwie, das ist ja auch, wenn du überlegst, du bist irgendwie im Marketing von irgendwelchen, von Pottermore oder sowas und dann schreibt die ganze Zeit irgendwelche Geschichten auf Twitter, wo du dir denkst, ach du Alarm. Aber es sieht spannend aus und ich würde mir wünschen, also sowas wie so ein Bethesda-artiges Rollenspiel in gut, aber also mit einigen, also mit einer im Grunde simulierten Welt, aber vielleicht mit einem guten Kampfsystem, etwas responsiver, etwas dynamischer, das im Harry Potter-Universum, das Ganze noch irgendwie so schön gotisch. Ah, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, da freue ich mich auch sehr drauf.
Die restlichen Titel waren überwiegend Updates, die wir relativ kurz abhandeln können. Call of Duty Black Ops Cold War. Hier haben wir einen Einblick in eine Singleplayer-Mission gesehen. Das war Spektakel in Call of Duty-Manier.
Auch, aber hier noch mal hinzuweisen, also die Szene hat noch mal klar gemacht, es wird auch hier, und das ist ja die Treyarch-Abteilung, macht das immer mal, es ist deutlich brutaler als die Modern Warfare-Serie. Also da waren schon Szenen drin, da habe ich gedacht, ja, okay, da wird ein ganz schönes Statement gesetzt, was sozusagen die Brutalität und auch die Explizität der Gewaltdarstellung zeigt. Genau, das vielleicht einfach so. Aber ansonsten, wie du sagst, es war gewohntes Call of Duty-Spektakel.
Ähnlich war es so, dass Resident Evil Village durchaus zu antizipieren war. Es gab dann noch mal ein paar neue Einblicke, im Grunde aber nichts wirklich an großartig neuen Informationen. Wir wissen, es kommt im nächsten Jahr und wird dann natürlich auch für die PS5 erscheinen. Ähnlich verhält es sich mit Deathloop. Hier gab es noch mal ein bisschen genaueren Einblick, wie das Gameplay eigentlich funktioniert und wie dieser Loop funktioniert, indem man als Hitman eigentlich auf so eine Organisation angesetzt ist und aber zugleich dann immer kompetitiv noch gegen eine andere Person, also eine andere Spielerin spielt, die versucht, einen selber auszuschalten. Auch das erscheint 2021. Es gibt ein Devil May Cry 5, eine Special Edition, ein Remake, würde ich sagen, auch zum Launch der PS5. Kann man machen.
Ja.
Also, kann man machen. Oder? Kann man
ja, machen? Ja, doch. Ja, aber mehr irgendwie kann man auch dazu nicht sagen. Also, war früher sehr großer Fan von der Devil May Cry-Serie. Die sind gut, ist auch unterhaltsam, kann man machen. Ist jetzt aber nichts, was mich von den Stiefeln reißt.
Ja, ich vermisse ja so ein bisschen DMC, das Devil May Cry 5, das fand ich fantastisch. Hm. Das ist jetzt aber natürlich, das waren ja Ninja Theory, wenn ich mich recht entsinne, bei DMC. Und die sind ja jetzt nicht mehr dabei, sondern das ist jetzt schon wieder genuiner Capcom-Titel, Devil May Cry 5. Und hier kommt jetzt noch mal so ein bisschen ein kleines Makeover hinzu. Oddworld Soulstorm, muss ich sagen, es gab einen neuen Trailer. Das catcht mich ja so gar nicht.
Ja, okay, das ist ja bei mir genau anders. Ja, ich bin ja damit groß geworden und ich muss sagen, ich fand es schön, dass dort auch deutlich mehr Gameplay-Szenen, also ich meine, das muss man ja allgemein sagen, das war sehr schön, sehr vieles Gameplay auch, was gezeigt wurde. Und ich fand, sie machten da, also es ist deutlich hektischer als früher, es scheint aber immer noch sozusagen die 2D-Puzzle-Variante zu sein, aber mit deutlich mehr Massen, also es scheint deutlich mehr zur Sache zu gehen, actionreich zu werden. Ich bin gespannt, also ich mag einfach das Universum und das ist ja auch eine ganz, und auch da wieder eine sehr interessante Kombination, aber das war schon immer bei Oddworld so, aus Brutalität und Grausamkeit und harten Themen und dann aber immer wieder auch sozusagen gespickt mit Humor und Galgenhumor und so weiter. Also das war ja schon immer eine Kombination, die geführt haben, aber auch da, ich bin sehr gespannt. Da freue ich mich sehr drauf.
Ich bin gespannt auf deine Impressionen und auf deine Rezension dazu, weil ich jetzt nicht so wirklich Zugang zu der Reihe bislang habe, aber vielleicht ändert sich daran ja noch was, weil im Grunde klingt es schon super. Wir haben eine neue Ankündigung von Five Nights at Freddy's bekommen, dazu aber noch nicht sonderlich viele Informationen. Und natürlich dann noch mal einen etwas längeren Gameplay-Ausschnitt von dem Remake zu Demon's Souls.
Ja.
Interessant.
Ja.
Interessant. Also ein ungewöhnlicher Trailer insofern, als dass man wirklich weder Musik noch sonst irgendwas hat. Und man sieht einfach nur dann den Protagonisten, der da durch so Gänge läuft und Monster niederschlägt, dann zu einem Boss läuft und kaputt gehauen wird. Und dann immer wieder kaputt gehauen wird. You died. Und dann, hey, willkommen bei Demon's Souls.
Also ich habe ja mit Dark Souls angefangen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mich Demon's Souls doch immer habe mich da nie rangetraut, weil eben tatsächlich die Grafik schon und auch die Steuerung und so alles ein bisschen klobiger war. Nichtsdestotrotz ist es ja eines der großen Klassiker. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf, dass sozusagen im neuen Gewand, es sieht fantastisch aus, dann vielleicht auch tatsächlich nochmal zu spielen. Ich bin gespannt, inwiefern das wirklich ein komplettes Remake ist, also oder ob sie sich da sozusagen auch noch gewisse Freiheiten erlauben. Das fand ich auch einen sehr interessanten Trailer.
Ich denke, sie werden vorsichtig sein mit Freiheiten, denn das Remake wird von Bluepoint Games umgesetzt. Die sind ja bekannt für ihre Remakes und die machen teilweise ja auch mal sehr gute und mal so lala gute Remakes. Sie werden sich aber wahrscheinlich nicht daran trauen, tatsächlich was an der Gameplay-Essenz oder am Gameplay-Rhythmus von From Software zu ändern, weil das ist ja wirklich schon enorm brillant. Ich finde insgesamt auch, das hast du gerade so zwischendurch schon gesagt, ich würde das noch mal kurz fazitierend loswerden wollen, dass dieses Showcase war für mich insgesamt wirklich toll. Ich fand es schön, dass es irgendwie, es war gut rhythmisiert, da sind wir wieder beim Rhythmus. Es war vor allem auch ein Showcase, dass das eingelöst hat, was ich mir eigentlich von der Opening Night Live versprochen hatte, nämlich klarer Gameplay-Fokus. Ich kann es ist Tobi natürlich nicht da, damit ich mich mit ihm streiten kann, aber ich kann mit den Render-Trailern einfach wesentlich weniger anfangen, als wenn man einfach sagt, hier ist ein 10-Minuten-Ausschnitt oder ein 8-Minuten-Ausschnitt aus einer Mission oder aus einem Teil dieses Spieles, schaut euch das an. So, das ist für mich viel informativer und ausdrucksstärker. Und da hat Sony alles richtig gemacht,
würde ich sagen. Absolut, ja.
Nun sind wir in der Situation, dass wir uns einen Überblick verschafft haben über die Exklusivtitel der PlayStation. Wir wollen natürlich dabei nicht verschweigen, dass es auch eine ganze Reihe von Exklusivtiteln gibt, die für die Xbox erscheinen werden. Ich lese einmal ganz kurz vor, welche das sind, die bislang angekündigt sind. Zunächst mal wirklich nur für die Next-Gen erscheinend: As Dusk Falls, Avowed, Everwild, Fable, also Fable Reboot, Forza Motorsport natürlich, The Gunk, The Medium, Phantasy Star Online 2, New Genesis, Scorn, Senua Saga, Hellblade 2.
Ja, das spannend.
Stalker 2, State of Decay 3 und Warhammer 40.000 Darktide. Es kommen dann noch hinzu diejenigen Titel, die exklusiv für Xbox und Windows sind. Das wären dann noch die folgenden: The Ascent, Call of the Sea, Crossfire X, Echo Generation, Exo Mecha, Halo Infinite natürlich, Hello Neighbor 2, Second Extinction Reclaim Earth, Tell Me Why, was allerdings auch schon erschienen ist für die PlayStation, Tetris Effect Connected. Das waren die Titel, die noch für die Xbox angekündigt sind. Und hier muss man sagen, was Exklusivtitel angeht, bin ich nach wie vor im Lager Sony. Deshalb wird es für mich auch ganz klar die PlayStation 5 werden. Aber Microsoft macht es mir zunehmend schwer. Hellblade 2, das tut mir im Herzen weh. Das habe ich wirklich geliebt auf der PlayStation.
Ja, aber ich würde dir da recht geben. Also Sony versteht es da natürlich bei den Exklusivtiteln deutlich mehr Wumms reinzubringen. Aber Xbox holt nach, also holt da auf und schaut, wie sie da auch ein ziemlich breites Portfolio macht. Das sind nicht so unbedingt zum Großteil die AAA-Titel, aber dennoch Titel, die auf ihre Art und Weise vielleicht auch spezielle Zielgruppen ansprechen. Also du hast gerade so Hello Neighbor genannt und sowas. Das sind ja jetzt nicht so Titel, wo man sagt, das kennt jeder. Nee, aber sie haben sozusagen in ihrer Community dann doch sehr sehr leidenschaftliche auch Spielergruppen dann gefunden. Also ich glaube tatsächlich, dass auch hier sich nochmal zeigt, dass Microsoft eher den Weg geht, neue, vielleicht auch spezialisierte Zielgruppen in der Gaming-Community zu erreichen. Und ich bin sehr gespannt, inwieweit sich das auch auszahlen wird.
Ja, ich denke auch, dass Sony wird, das ist meine Voraussage, Sony wird natürlich den japanischen Markt weiter für sich behalten können. Da ist Microsoft einfach nicht stark genug aufgestellt. Ich glaube auch nicht, dass das ihr primäres Ziel ist, wenngleich sie sich natürlich schon erweitert haben mit Final Fantasy Titeln, die dann auf der Xbox erscheinen und so weiter. Phantasy Star Online kommt ja auch für die Xbox exklusiv sogar. Also ich glaube, da haben sie durchaus aufgeholt, Boden gut gemacht und ich bin gespannt, wie sich das verhalten wird. Ich persönlich werde wahrscheinlich zur PlayStation 5 Digital Edition greifen. Das hat einen großen. Ja, ich glaube, ich werde zur Digital Edition greifen. Das hat einen Nachteil natürlich für mich. Das ist die Rezensionsmöglichkeit. Denn oftmals, liebe Leute da draußen, bekommen wir Rezensionsmuster in Form von Discs. Ich hoffe aber, dass sich das dann mit der nächsten Konsolengeneration auch etwas ändern wird und wir zunehmend Codes bekommen. Das ist, ich würde sagen, im Moment sind wir so bei 60% Codes, 40% Discs. Sony eigentlich verschickt immer Codes, aber auch andere, bei anderen Herstellern ist es ein bisschen anders. Von Bethesda habe ich bislang immer nur Discs bekommen, beispielsweise. Ich hoffe, dass sich das eben mit der nächsten Konsolengeneration ändert. Ansonsten bin ich aber ohne Laufwerk glücklich. Ich habe hier, glaube ich, 3 PS4-Spiele in Discform rumliegen, die ich jetzt auch alle nicht unbedingt nochmal spielen muss. Und ich kaufe mir ansonsten eigentlich keine Disc-Titel, weder noch schaue ich irgendwelche Filme auf Discs. Insofern bin ich zufrieden mit der günstigeren 400 Euro, Digital Edition.
Ja, absolut verständlich.
Liebe Leute da draußen, wie fällt eure Wahl aus? Jetzt haben wir ja so ein bisschen beleuchtet. Unterschiedliche Preise, unterschiedliche Leistungsfähigkeiten, die Angebote bezüglich der Abo-Dienste, die daran geknüpft sind, wobei wir jetzt solche Sachen wie PlayStation Now und solche erweiterten Geschichten haben wir außen vor gelassen. Aber so diese PlayStation Plus und Game Pass Vergleich, den haben wir ja durchaus nochmal gezogen. Und letztendlich dann natürlich auch die Frage der Exklusivtitel. Es würde mich sehr interessieren, Wenn ihr uns einen Kommentar dalassen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Natürlich könnt ihr auch auf unserer Webseite pixeldiskurs.de direkt kommentieren und uns eure Präferenzen mitteilen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Pixeldiskurs ist, wie ihr wisst, ein unabhängiges und vor allem kostenfreies Projekt. Das soll auch so bleiben und deshalb schalten wir keine Werbung und haben weder eine Paywall noch exklusiven Bonus-Content. Wir sind also auf eure Unterstützung angewiesen. Auf pixeldiskurs.de findet ihr einen Unterstütze-uns-Button, der zu unserer Steady-Kampagne führt. Für 1 Euro könnt ihr uns unterstützen, für 5 Euro fördern und für 10 Euro könnt ihr uns sponsoren. Das geht mit einer wohlgemerkt optionalen namentlichen Erwähnung einher. Für das Sponsoring dieser Folge danken wir ganz herzlich Sebastian Stanke und Alan Madden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch, liebe Leute da draußen. Do itashimashite. Ach nee, das wäre gern geschehen.
Gesundheit.
Do itashimashite. Domo arigato gozaimasu. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, mata. Würde man sagen. Und nicht, das vielleicht noch ein wichtiger Nachtrag, nicht unbedingt Sayonara, Sayonara, denn Sayonara ist eigentlich schon ein sehr schwermütiger Abschied. Sayonara, so verbreitet dieser Begriff auch ist, jenseits der japanischen Kultur, ist eigentlich was, was man sagt, wenn man davon ausgeht, dass man sich zumindest in naher Zukunft nicht mehr wieder sieht. Stattdessen sagt man unter Freunden oder vielleicht auch in diesem Kontext eher ja, mata, was bedeutet, gut, dann bis dann,
so ungefähr. Ich beende einfach mit einem klassischen Tschö mit Ö.